Hurra, wir sind ein Jahr. Ich bin ein Poet und wir feiern, sind schon ganz trunken, nicht vom Alkohol, sondern vom Glück, dass wir so lange miteinander ausgehalten haben. Philipp Flieger und Ralf Scholt im Bestzeit-Podcast. Ja, eigentlich, Philipp, müssten wir jetzt ja uns die riesen Champagnerflaschen um die Ohren hauen, ne? Aber wie immer sehen wir uns per Video, ja? Oder wie fast immer, sagen wir mal so.
Wie fast immer, Ralf, da triffst du einen guten Punkt, denn der ein oder andere aufmerksame Zuhörer und Zuhörerin, die haben natürlich schon in der letzten Woche gesehen, dass wir beide uns das erste Mal wieder getroffen haben. Und zwar offensichtlich nicht bei dir oder bei mir, sondern woanders und mit einem Gast, auf den wir später natürlich noch zu sprechen kommen. War eine Premiere, war fantastisch und hat sich auch wirklich mal wieder so ein bisschen wie Normalität angefühlt. Zumindest so ein Hauch zumindest, so wie was unser Leben sonst immer früher war, vor Corona und vor den ganzen Einschränkungen, die halt jetzt so mit sich bringen. Aber ja, ein Jahr und unfassbar. Ich habe es immer noch, wie soll ich sagen, heute Morgen beim Training, da sinniert man natürlich ein bisschen, weil ich wusste, dass wir heute aufnehmen. Ich musste immer noch mal drüber nachdenken, was das für ein Zufall eigentlich war. Punkt 1, dass wir beide zusammen einen Podcast angefangen haben und Punkt 2, dass wir dann ohne so einen richtig konkreten Plan also wirklich ein Jahr am Stück 52 Folgen jeden Freitag rausgehauen haben. Sensationell.
Ja, also wir haben das so gemacht, wie man das halt so macht. Wir haben uns irgendwann getroffen.
Ohne Plan.
Getroffen, haben ein Brainstorming gemacht, haben Ideen entwickelt, eine Struktur, einen Businessplan, ja, eine Mittel-Langfrist-Meilenstein-Sondierung. Ja, also so wie man es halt macht. Ja, haben eine sehr üppige Finanzierung gesucht und da haben dann einfach zugeschlagen. Ja, zu Deutsch. Wir haben zufällig, oder ich habe zufällig gelesen, dass du mit dem Gedanken gespielt hast. Ich spielte in meinen eigenen mehr oder weniger depressiven vier Wänden nach meiner Krebstherapie mit wilden Gedanken und habe dann gedacht, okay, dem schreibst du einfach mal. Ja, der macht einen ausreichend verrückten Eindruck, um es 3,5 bis 4 Wochen mit dir auszuhalten per Podcast.
Also, was das Thema Finanzierung anbelangt, das ist noch ausbaufähig. Da können wir auf jeden Fall noch, falls ihr Leute unseren Podcast Partner werden wollt oder Firmen kennt, die Partner werden wollen, feel free, uns zu kontaktieren. Da können wir sicherlich noch nachlegen. Ansonsten muss ich mal sagen, ganz losgelöst davon, ob wir mit dem Podcast Geld verdienen oder nicht, ist das für mich eine absolute Bereicherung geworden in meinem Leben und Alltag, würde ich mal sagen. Jede Woche sich einmal zusammenzusetzen über natürlich über die schönen Dinge, natürlich das Laufen, aber auch mal über kritische Dinge und auch mit tollen Gästen zu unterhalten. Das muss ich sagen, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, wie es nicht so ist. Weil für uns ist der Donnerstagnachmittag, das für euch vielleicht als Info, inzwischen eigentlich bis auf wenige Ausnahmen routinemäßig geblockt. Und klar, jeder bringt in jede Aufzeichnung natürlich auch so ein paar Themen mit, die er im Laufe der Woche so aufgeschnappt hat, die ihn beschäftigt haben oder die ihn interessieren. Und wie gesagt, also ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst immer gemacht habe, bevor wir einen Podcast aufgenommen haben.
Also an dieser Stelle nochmal der Sponsorhinweis. This Podcast ist sponsert bei Sparbuch. Ja,
ich wollte gerade sagen, wir zahlen es halt selber alles hier.
Ja, aber tatsächlich haben wir ja angefangen, dass wir gesagt haben, wir werfen einfach mal unsere unterschiedlichen Perspektiven auf unsere Schnittmenge, auf unsere große Schnittmenge, auf Laufen zusammen. Und das hat natürlich sich wahnsinnig entwickelt. Also überleg mal, ja, wir haben jetzt ja mal so irgendwas um die 65, 70 Stunden an Podcast-Inhalt produziert. Das ist echt schon ganz schön viel Zeit, ja. Also wenn ich mir das jetzt alles nochmal anhöre. Es gibt ja tatsächlich, ja, ihr Lieben da draußen, Menschen, die sich jetzt immer noch Sachen rückwärts anhören, ja, also die Folgen anhören. Also wenn ich jetzt nochmal so durchgehe, was wir so an Themen schon gemacht haben, es gibt noch ein paar Empfehlungen. Also ihr könntet euch noch ein paar Sachen nochmal anhören, weil da sind wirklich ein paar coole Sachen dabei gewesen. Ich habe gar nicht so recht einen Favoriten, weil ich kann es gar nicht so richtig fassen. Ja, wir haben ja damit angefangen, dass du gesagt hast, ja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll, ja, weil es gibt keine Wettkämpfe, keine Marathone, keine Ziele, ja, ich habe keinen Bock zu trainieren, weil ich weiß gar nicht wofür, ja, was mache ich eigentlich, wer bin ich und warum?
Ja. Genau, also es ist extrem schwer, glaube ich, in diesem Jahr zu sagen, das war die absolute Highlight-Folge. Und als du gesagt hast vor ein paar Tagen, lass uns doch mal in uns gehen, jeder für sich überlegen, was waren so die Folgen, die irgendwie besonders bei einem hängen geblieben sind. Ich habe zwei gefunden, ohne dass ich da jetzt sagen möchte, das ist jetzt, weiß ich nicht, das waren die für mich die absoluten Highlight-Folgen, aber die für mich im Rückblick irgendwie besonders hängen geblieben sind, sagen wir es mal so vielleicht. Da komme ich aber später dazu. Es ist wirklich so gewesen, als wir angefangen haben, wo wir beschlossen haben, wir machen Podcast und wir reden über Laufen, wir reden über Laufszene. Das war echt ein Zeitpunkt, wo es eigentlich ja nicht so viel passiert ist in der Laufszene und auch ich aus meinem Trainingsalltag wenig zu erzählen hatte, weil zu der Zeit war bei mir auch die Motivation maßgeblich im Keller und auch nicht irgendwie so wirklich in Sicht, wofür man trainieren sollte. Da hat mir auf jeden Fall geholfen natürlich der Trainerwechsel des letzten Jahres, als auch um sich ein bisschen rauszuziehen, so mit einem neuen Training vertraut zu machen. Das hat mich eigentlich über den ganzen Sommer gebracht, irgendwie Motivation zurückgebracht und sich in neuen, für mich neuen Trainingsformen auszuprobieren. Dazu kann ich auch mal sagen, ich habe mit dem großen Maestro Anfang der Woche mal wieder ein längeres Telefonat gehabt, nach längerer, was heißt Auszeit, aber ich hatte jetzt nicht so viel Positives zu berichten in den letzten, sag ich mal, 2-3 Monaten und ich wollte auch Renato nicht irgendwie mit meinem negativen Scheiß nerven, dass irgendwie bei mir gesundheitlich alles jetzt nicht so fantastisch ausgesehen hat, aber Pläne sind in the making und es wird an einem neuen Plan für mich gearbeitet, der wahrscheinlich ab nächster Woche beginnt, also bei mir auch geht's zurück in die Realität und zum Ernst des Lebens. Das wird ab jetzt wieder ein bisschen anders werden, aber da freue ich mich auch richtig drauf. Und zu den zwei Folgen, die bei mir besonders hängen geblieben sind, so muss man vielleicht sagen, das waren einerseits im Rückblick tatsächlich die Valencia-Marathon-Folge. Und bevor jetzt die ersten kommen, oh, hier egomäßig, da ging es ja nur um dich in der Folge. Nicht, weil es jetzt in der Folge per se schwerpunktmäßig um mich und den ganzen Drama vor und während und überhaupt mit dem Marathon ging, sondern ich habe oft darüber nachgedacht, was es auch so macht, über bestimmte Sachverhalte zu sprechen und auch zu reflektieren und vielleicht auch manche Dinge zu analysieren oder auch andere Blickwinkel zu bekommen. Und ich glaube, mir hat es extrem geholfen, kurz nach dem Rennen, was ja an sich irgendwie einerseits frustrierend war, andererseits aber natürlich auch mal wieder eine Bestzeit, aber irgendwie auch totales Gefühlschaos, total gut das Ganze zu verarbeiten auch, und zwar auf einer positiven Art und Weise. Das war das eine, was, glaube ich, bei mir irgendwie auch geholfen hat, das Jahr in Anführungszeichen zu einem für mich positiven Abschluss zu bringen. Aus sportlicher Sicht, sage ich jetzt mal, weil man ja trotzdem eigentlich nicht so die Ziele komplett ganz erreicht hat, die Renato und ich uns gesetzt haben. Und die andere Folge, du hast es vorher schon eingangs angesprochen, das war die Folge, ich habe es mir notiert, die Nummer 16, da musste man mir noch eine ganze Zeit zurückgehen, das war die Folge, in der du tatsächlich das allererste Mal über deine Erkrankung gesprochen hast, und das ist bei mir auch besonders hängen geblieben, weil man da auch mal den Blick von den rein sportlichen Themen, die aktuell naturgemäß bei mir natürlich irgendwo eine besondere Wichtigkeit haben, einfach nochmal komplett lösen kann. Und zum einen auch, weil es natürlich ja auch Mut braucht, sowas in der Öffentlichkeit das erste Mal zu erzählen, und letztlich auch vielleicht Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, auch irgendwie das Ganze ja ein Lichtblick sein kann.
Ja, das war die Folge, was wirklich wichtig ist, glaube ich. Ne? Also die Nummer hätte ich gar nicht gehabt, ja. Ja, also wenn man das mal durchgeht, ja, wir haben mit Ärzten, mit Physios, mit Wissenschaftlern gesprochen. Wir haben über Schuhe, Ernährung und Socken und über Running Buddies und Angst beim Laufen und allem möglichen Kram gesprochen. Wir haben mit Running Jörg gesprochen. Der selber eine ganz schöne Gemeinde da in Ostwestfalen hat, schönen Gruß. Ja, wir haben mit Laura Hottenhort mehrfach gesprochen, mit Richard Ringer, mit Anna und Lisa Hahner letzte Woche erst, David Schöne, Alex Siegmund, Bob Bertemis, ja, unser Freund aus Luxemburg. Und wir haben natürlich eine sehr, sehr entertaining und sehr lange Folge mit Sabrina Mockenhaupt gemacht. Ja, also sagen wir mal, unser Coup zu Weihnachten, der macht mir heute noch ein bisschen Spaß, ja, dass wir uns verabschiedet haben und darum gebeten haben, dass ihr alle Verständnis habt, dass wir auch mal Ruhe brauchen. Und wir waren ja so voller Ideen und Tatendrang, dass wir ja schon wussten, also wir haben uns absichtlich und hinterhältig hinters Licht geführt, dass wir schon wussten, dass wir auf jeden Fall noch eine weitere Folge machen wollen. Weil wir ja die Klappe nicht halten können, ja, so ist es. Aber was ich ganz toll fand, waren im Prinzip drei Phänomene. Zum einen dass wir es geschafft haben, glaube ich, unsere Grundeinstellung, nämlich immer zu versuchen, dem Leben was Positives abzugewinnen, hier 52 Mal transportieren konnten. Ja, also 51 und fast 52 Mal.
Wir hoffen, dass es mit der anderen Folge, die es noch anhängt, ja,
also auch wenn wir, geht. Wenn wir mal wirklich über sehr, sehr ernste und sehr nachdenkliche Themen gesprochen haben, da waren ja auch die Schmerzmittelmissbrauchsfolge zum Beispiel dabei mit dem Dr. Hotfield. Das sind halt so Geschichten, wo wir trotzdem immer, wie immer wieder versucht haben, mal was zum Schmunzeln rauszuziehen oder einfach positiv da dran zu gehen. Ja, also Hashtag Chancensucher, ja. Also das ist so einer meiner Lieblings-Hashtags, logischerweise.
Den hast du auf jeden Fall geprägt hier im Podcast. Ja,
und das ist auch. Und natürlich Grubenlampe.
Ja. Grubenlampe. Oh Gott,
ja. Also Grubenlampe nehmen wir sicher auch wieder, wenn es dunkler wird, wieder auf. Ja, keine Ahnung, was ihr da jetzt im Sommer draus macht. Was machen eigentlich Grubenlampen im Sommer? Die liegen halt nur in der Gegend rum, ne?
Braucht kein Mensch eigentlich, ja, aber...
Nee, braucht sowieso kein Mensch, außer beim Gruben.
Ab und an seine Berechtigung. Ja.
Aber eine Nummer, die ich wirklich auch sehr, sehr intensiv fand, war Dominik. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert.
Ja.
Ambitionierter Hobbyläufer mit Starts bei vielen großen Läufen, nicht nur in Deutschland, der uns mitgenommen hat durch seine Covid-Infektion und Erkrankung und die Rekonvaleszenz danach, inklusive ja dem, was seiner ganzen Familie, das kam ja über die Kindertagesstätte, wie das halt alles abgelaufen ist und wie lange der Weg zurück war. Also das fand ich sehr intensiv. Das hat mich auch danach noch sehr, sehr lange beschäftigt, ja, weil den ganzen anderen Quatsch, den wir sonst so labern, den wissen wir ja schon, weil wir schon in unserem Kopf irgendwann mal gedreht haben, ja. Aber das fand ich jetzt halt auch so vom intensiven Beschäftigen mit etwas, was wir alle nicht haben wollen, ja, aber damit nochmal klar wird, was da einfach dranhängt und warum man wirklich aufpassen muss, jetzt in der Zeit ja immer noch, weil jetzt auch immer schon wieder Leute schreien, hey, wir sind bei 20.000 Infektionen pro Tag, da haben wir kurz vor Weihnachten schon eigentlich über Notfallgesetze nachgedacht, ja, also wir sind noch nicht ganz durch, ja, wir sind auf einem guten Weg. Ich werde nächste Woche Dienstag, wenn alles gut läuft, zum zweiten Mal geimpft, ja, da bin ich schon irgendwie auch heiß drauf. Aber ich schreie nicht danach, dass ich jetzt ganz dringend dann irgendwelche Freiheiten brauche, ja, sondern jetzt halten wir jetzt auch noch gemeinsam alle zusammen aus. Das schaffen wir irgendwie auf jeden Fall. Ja. Also Chancensucher, Grubenlampe und dass wir viele Menschen dazu bewegt haben, positiv zu bleiben. Ja, also diese Rückmeldung, weißt du, das war eigentlich auch wertvoller als alles andere, ja, die vielen Rückmeldungen, absolut, die wir gekriegt haben, ja.
Der Austausch mit der Community, egal ob es per Mail war, ob es auf Instagram war, teilweise sogar als Kommentar direkt bei dem Podigy-Account, das waren jetzt nicht so viele, aber auch da, das lesen wir natürlich, hat uns immer wahnsinnig gefreut, motiviert. Wir nehmen auch Kritik immer gern natürlich zur Kenntnis. Man kann auch da natürlich immer besser werden oder auch neue Perspektiven auf jeden Fall entdecken. Das ist immer auf jeden Fall von unserer Seite auch gewünscht. Wen wir auf keinen Fall vergessen dürfen, das haben wir nämlich in der letzten Folge schon, da wurden wir mehrfach von der Community darauf hingewiesen. Das sind natürlich unsere Frauen, die wir auch zweimal hier in den Podcast reingezogen haben und die wir in der letzten Folge natürlich komplett einfach mal vergessen haben, dass wir da schon mal ein Doppel hatten sozusagen. Also zweimal männlich, zweimal weiblich. Diese Besetzung hatten wir natürlich mit unseren Frauen schon, aber weil die natürlich in unserem Leben sowieso eine extrem exponierte Stellung genießen, ja, und ein dementsprechendes Ansehen, genau, haben wir die jetzt nicht zum klassischen Kreis unserer Gäste gezählt. Das heißt jetzt nicht, dass wir die da irgendwie geringschätzen oder so, aber auch dafür danken wir natürlich für die Hinweise. Das ist natürlich in der letzten Folge sozusagen ein bisschen untergegangen. Und was tatsächlich bei mir das erste Mal überhaupt witzigerweise mit dem Buch damals rauskam, ich schweife es ein bisschen ab, aber ich schlage dir gleich den Bogen zum Podcast. Wenn man sonst als Sportler lebt, Individualsportler, wir haben da auch schon Folgen gehabt mit meinem Physio, mit Jan Kerler, ich sehe mich immer als Teamplayer, auch wenn ich irgendwo alleine an so einer Startlinie stehe, weil so viele Leute drumherum auch einfach wahnsinnig wichtig sind und einen Anteil daran haben, dass man den Sport überhaupt so machen kann, wenn man ihn macht. Aber natürlich ist man irgendwo als Individualsportler zwangsläufig auch ein bisschen Egomane, weil man muss halt immer irgendwo Entscheidungen treffen und zu viele Kompromisse funktioniert halt meistens nicht so gut. Und wenn man dann vielleicht in irgendeiner Art und Weise, weil man auf Social Media irgendwie aktiv ist und Leute auch motiviert, dementsprechendes Feedback bekommt, ist es schön. Beim Buch damals war das das erste Mal, dass mir das aber so richtig bewusst aufgefallen ist, dass Leute einem geschrieben haben, sie haben das Buch gelesen und sie fanden das irgendwie erfrischend, dass das halt so ehrlich geschrieben ist, also auch selbstkritisch, dass man jetzt nicht sagt, alles war super oder bei mir ging es immer steil berghoch, sondern dass man das nicht ausspart. Und das ist was natürlich durch dieses sehr regelmäßige Format unseres Podcasts jede Woche nochmal auf einem komplett anderen Level ist. Das Feedback der Leute, überwiegend natürlich positiv, das freut uns natürlich, aber dass man da irgendwie den Leuten was mitgeben kann, wie du schon gesagt hast, so Thema Chancen, so was Positives, ob die jetzt jede Woche da was lernen oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber wenn es nur ein gutes Feeling ist, irgendwie ein Funken Motivation oder ja, Ansporn, keine Ahnung, dann fühlt sich das extrem gut an, dass man mal weg von sich selber ist, wo es nur sonst darum geht, irgendwelche, bei mir zumindest primär noch, irgendwelche Zeiten zu jagen, dass man anderen Leuten eine gute Zeit, in dem Fall, in dem sie es vielleicht auch dann den Podcast anhören oder ein gutes Gefühl mitgeben kann, finde ich irgendwie auch richtig schön, ja.
Absolut, ja. Und da es diese Woche überhaupt nicht um Tagesaktualitäten geht oder was wir trainiert haben oder sonst irgendwas, ja, können wir uns ja schon so langsam in Richtung unseres Stargastes begeben, ja, aus der großen ARD-Familie. Aber wir haben uns bis letzte Woche nicht gekannt, teilen aber zumindest den Hang zu mehr oder weniger körperlichen Schwachsinns-Challenges. Ja, dazu gleich noch mehr. Dazu habe ich dann noch eine sehr schöne Geschichte, die erzähle ich aber erst nächste Woche, weil da würde ich jetzt zu viel vorwegnehmen. Aber ihr könnt ja schon drauf schauen, sie ist sehr, sehr schön. Ja, sie hat damit mit Try and Error und Fail zu tun, auf jeden Fall. Ja. Und einen sehr schönen Fail, ja, aber ich möchte nicht zu viel. Ich nehme hier nichts vorweg, ja. Und dass auch sehr große scheitern können, ja, bevor wir dann einsteigen mit unserem Gast, ist der Jahrestag heute, ja, 6. Mai 2017, ja, ist wer gescheitert? Richtig, Eliud Kipchoge beim Versuch in Monza die zweite Stunde zu knacken. Ja, knapp, aber damals ja gescheitert, ja, war trotzdem ja eine herausragende Leistung, knapp über 2 Stunden
absolut
geblieben. Aber nur mal so als Ideen, ja. Dass man nicht immer alles gewinnen muss, um zu gewinnen, um weiterzukommen. Ja.
Das ist richtig, das ist richtig.
So, dann hinein, ja. Oder?
Ich wollte gerade sagen, Ralf, in diesem Sinne, die Leute wissen eh, wer kommt. Brauchen wir gar nicht mehr so viel Anteasern, nee. Wahrscheinlich.
Nee, vielleicht nur vorweg also erstmal vielen Dank natürlich an euch alle, weil das ist das Wesentliche, davon leben wir, dass uns viele Leute zuhören und natürlich unsere engste Gemeinde ganz besonderen Dank, weil da kommen permanent Hinweise, Anmerkungen und natürlich auch Anregungen für neue Themen. Da sind wir immer sehr offen. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht schon wieder 23 Themen in der Hinterhand hätten, wo wir noch ein bisschen
dran rumarbeiten. Die nächsten 10 Folgen sind schon
verplant. Ganz, ganz spannende Sachen, die da uns permanent über den Weg laufen. Ja, und damit geht's dann nächste Woche weiter. Ne? Aber
richtig.
Jetzt kommen wir erstmal zu dem Mann, den du ja angefragt hast und der dann halt auch sofort gesagt hat, ja klar, machen wir.
Ja, total spontan und uns natürlich eine große Freude. Viel Spaß jetzt gleich mit Kai Pflaume.
Ja, erstmal herzlich willkommen, Kai Pflaume, in unserer kleinen, beschaulichen Runde. Und es ist wirklich ganz ungewöhnlich für uns. Ja, also nicht nur, dass Philipp genauso frisch und munter aussieht wie immer, ja, aber er hat mir den Gefallen getan, er riecht auch gut. Ja, das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Ja.
Ist das nicht immer so?
Oder? Ja, das weiß ich ja nicht. Also wir haben uns ja jetzt das erste Mal in Personam tatsächlich getroffen. Ja, und ich gehe davon aus, so meine dumpfen Erinnerungen an Männerumkleidekabinen sind nicht so gut. Ja.
Das stimmt. Ja. Ja, wobei, das fängt ja schon in der Schule an. Ne? Also wenn Jugendliche so die ersten Anflüge von Pubertät haben, dann fängt es ja schon an, unangenehm zu riechen. Und insofern, ja, da gehen die Erinnerungen weit zurück.
Also ich kann da auf jeden Fall alle Beteiligten und ZuhörerInnen beruhigen. Ich habe es meistens pünktlich geschafft zu unseren Aufzeichnungen, die wir meistens per Zoom machen. Ralf kam ab und an schon mal etwas später, sag ich jetzt mal. Vom Rennrad direkt, weil die Tour dann doch noch mal irgendwie 20 Kilometer länger geworden ist. Und dann ist ein bisschen eng geworden mit dem Aufnahmezeitpunkt.
Ja, das ist der Vorteil, wenn man nicht an einem Tisch sitzt. Ne? Also man muss sich über bestimmte Dinge weniger Gedanken machen, ja, wenn man sich dann trifft, ja. dann muss man wieder ein bisschen sozial kompatibel dann vorbereitet sein.
Das ist halt immer der Punkt, ja. Wenn man mal weg ist aus den Videokonferenzen, muss man sich auch untenrum ganz anziehen, ja. Also nicht einfach aus dem Bett springen, ein Hemd anziehen und so tun, als wäre man schon seit Stunden auf und total geschniegelt, ja. Aber ich könnte schon rausgehen. Ja?
Okay, jetzt muss ich über die letzten Folgen nochmal nachdenken, die ich von euch gehört habe. Ich weiß nicht, okay.
In welchem Aufzug wir aufgenommen haben.
Ich vertreibe die Bilder jetzt ganz schnell wieder aus meinem Kopf.
Ja? Also jedenfalls, Kai, sind wir ja gemeinsam in der großen ARD-Familie, aber tatsächlich haben wir uns eigentlich noch nie getroffen und noch nicht kennengelernt. Ja, also ist auch für mich ein Vergnügen, weil deine Beziehung zum Sport ist mir ja durchaus vertraut und eigentlich eine Schande, dass du noch nie als Mitglied bei großen Veranstaltungen, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen etc. in der ARD-Familie unterwegs warst, weil... Also ich könnte mir ein paar Formate vorstellen, die da Spaß machen und Sinn machen
können. Oh, das glaube ich auch. Ja. Ne? Also ich bin ja weit sportinteressiert, also auch breite Themenfelder. Und du bist mir natürlich dementsprechend auch sehr vertraut. Ne? Nicht nur von der Stimme, auch das Gesicht kenne ich natürlich. Dafür bist du lang genug dabei. Und freut mich sehr, dass wir uns jetzt in dieser Runde hier treffen.
Aber ich habe dich eigentlich nie als Läufer in der Lauflaufszene verortet. Und dann sagte Philipp, ja Kai, kenne ich, super, passt. Und ich so, hä? Laufen? Was ist denn da? Wo kommt das denn her? Woher kennt ihr euch so
gut? Ich muss natürlich eine Geschichte ganz kurz erzählen, wo wir mal zusammengelaufen sind. Also wir kennen uns ein bisschen aus der großen Adidas-Familie. Ne?
Genau.
Und wir sind im Rahmen des Berlin-Marathons. Ich hatte ein Produktionswochenende in Berlin, am Berlin-Marathon-Wochenende. Und dann haben wir uns am Tag vor dem Marathon getroffen mit ein paar Leuten noch. Da waren Anna-Lisa Hanna noch dabei, ein paar Kollegen von Adidas noch dabei. Und dann waren wir zusammen laufen. Und
locker
das erkennt. Laufen. Ne? Also für Philipp locker laufen, ne? Für alle anderen, außer vielleicht Anna und Lisa, schon am Limit oder drüber hinaus. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut, ja, wie wir am Paul-Heise-Ufer entlang locker liefen oder ich rannten. Und ich sage irgendwann so zu Philipp, sag mal Philipp, es muss doch für dich eigentlich auch super langweilig sein, jetzt hier mit uns so eine Runde zu drehen. Ja, und er sagte dann so ganz erbittert, ja, so zwischendurch mal ein bisschen chillen beim Laufen ist auch okay.
Das ist diese Arroganz. Ne?
Ja, überhaupt nicht. Ne? Ich genieße das ja auch ab und an mal, vor allem dann auch in Gesellschaft. Vor Corona war das ja noch ein bisschen häufiger möglich, in Gesellschaft mit Leuten, die man nicht so oft trifft, mal so einen kleinen Sightseeing-Run zu machen. Kai ist natürlich auch ab und zu öfters in Berlin, als ich das normalerweise der Fall bei mir der Fall ist. Und ich fand das eine sehr schöne Sightseeing-Runde durch Berlin einem für mich sehr angenehmen Tempo, sodass man sich da auch schön noch nebenbei unterhalten konnte.
Ja, genau. du konntest reden.
Ich konnte, genau, das war ein Monolog.
Genau, wir wurden dann nach, also alle Nichtläufer wurden dann nach einer sehr flotten 10-Kilometer-Runde am Hotel abgesetzt und die Profiläufer sagten dann, okay, jetzt lass uns jetzt mal Gas geben.
Jetzt gehen wir mal eine Runde laufen. Ja,
jetzt gehen wir mal wirklich laufen.
Oh, war mal vorbei, dann.
Ich habe natürlich da schon noch mal eine Frage, Philipp. Das war, bevor du gelaufen bist dann am nächsten Tag?
Das wollte ich noch kurz anmerken. Es war, ich vermute mal, Kai, dass es 2016 war. 16, 17. Also ich glaube, dass es 16 war. Dann war ich ja quasi nach Rio eher für, sagen wir mal, repräsentative Aufgaben da. Okay. Und weil ich mit Jesse Wellmer noch ein paar Sachen zum Marathon erzählen durfte. Insofern war es für mich ein sehr entspanntes Wochenende. Und dann konnte ich das ja auch ausreizen, sozusagen mit vielen verschiedenen Leuten mal eine Runde durch Berlin zu drehen.
Ja, wir haben das natürlich immer schon mal wieder thematisiert. Ja, wir gucken immer gerne, also wir dann als Kommentatoren vorher den Läufern und Läufern in die Augen, ne? Einen Tag vorher und am besten morgens nochmal direkt vor der Startlinie. Ja.
Klassiker, wenn dann die Journalisten neben dem abgesperrten, wohlgemerkt, Aufwärmbereich sich aufreihen und jeden genau mustern, der rein und raus geht, um seinen Warm-up für den Marathon noch abzuarbeiten.
Ja, aber du, klar, für dich ist das natürlich ein bisschen, bin ich jetzt im Zoo oder seid ihr die Affen da draußen? Ne? Das ist dann immer die Frage der Perspektive. Aber tatsächlich ist das für uns, in der Regel mache ich ja Berlin mit Dieter Baumann zusammen, ist das wirklich, man schnappt da was auf, eine Stimmung. Ja? So eine Angespanntheit oder eine Entspanntheit, wie auch immer. Wenn man dann Leute halt länger kennt, kann man das auch ein bisschen vergleichen, sortieren. Ja, und man kriegt einfach so eine kleine Idee. Ja? Und Elliot Kipchoge, sage ich ja immer wieder, ja, mit seiner Entourage, also bestimmt 7, 8 andere sehr, sehr schnelle kenianische Läufer, läuft dann halt da schon ganz entspannt im Tiergarten umeinander. Und das ist wirklich ein Tempo, wo wir alle
Ja, sehr, sehr, sehr entspannt. Nee, ganz entspannt mitlaufen können. Mhm. Super, super, super langsam. Mhm. Ja, also 6,30, 7 Minuten pro Kilometer reden. Also wirklich für die.
Also walken.
More or less walken. Ja, tatsächlich. Und dann denkst du, oh, das ist schon auch irgendwie cool. Ja, das ist so eine Erhabenheit. Ja, also die bewegen sich kaum und ja, titschen da so ganz, ganz, ganz smooth durch den Tiergarten. Mhm. Ja? Und dann kommen andere und sind schon beim Tempolauf. Nö. Ich gucke jetzt keinen an.
Also dazu meine Verteidigung vielleicht ganz kurz.
Da hat jeder wahrscheinlich auch seins.
Ja, absolut. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss, weil man muss ja auch sagen, im Gegensatz zu den Wettkampfformaten, an denen ich ja früher als Bahnläufer teilgenommen habe, wo du wirklich im Hochsommer oftmals bei diesen ganzen belgischen Meetings oder sowas, da findet ja die Laufevents finden ja sehr spät abends statt, weil natürlich man möchte kühle Temperaturen, man möchte, dass es windstill ist und ist auch wirklich ein geiles Feeling so bei Flutlicht und dann gerade in Belgien früher natürlich auch haben die immer geile DJs gehabt, da war richtig, richtig gute Stimmung. Nur, da hast du den ganzen Tag Zeit gehabt, dich seelisch und moralisch auf diesen Abend vorzubereiten. Marathon, da beginnt ja der Tag für uns meistens schon um 4:30 und ich habe immer das Gefühl, Auftakt, so vor dem Frühstück noch, wo man einfach 15 Minuten locker joggen geht, durch den Tiergarten, um so ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen, ja, das macht man locker. Aber dann so nochmal eine Stunde, zwei Stunden später, so wirklich die Dreiviertelstunde vorm Start, da habe ich das Gefühl, der muss schon ein bisschen, Bloodflow muss mal passieren, damit man jetzt gleich realisiert, es geht jetzt halt auch gleich los. Ne? Und ja, ich muss natürlich vielleicht auch sagen, wenn Elliot losläuft in 3:0, dann ist das für den halt auch Jogging-Tempo am Anfang. Für mich ist halt 3:05 dann schon, sodass man denkt, ja, es schadet nicht, wenn man vorher schon 2-3 schnelle Schritte gemacht hat.
Ja. Ich muss allerdings eines sagen, ich gehöre ja zu den Menschen, die noch nie einen Marathon gelaufen sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ralf. Kommt, also bei Philipp weiß ich es, aber...
Kopf nicht vor.
Und es gibt für mich mehrere Gründe, warum ich das bisher nicht gemacht habe und eigentlich auch für die Zukunft ausschließe. Punkt 1 ist, weil es so früh losgeht. Ja, ich bin überhaupt kein Morgenläufer. Ja. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, jetzt nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen erstmal 15 Minuten joggen zu gehen. Mhm. Ja, warum? Ja. Und ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, 6 Halbmarathon gelaufen und ich habe noch bei keinem Halbmarathon, ja, nach dem Zieldurchlauf das Gefühl verspürt, diese Strecke jetzt noch einmal zu laufen. Ja? Ich habe mich jedes Mal wieder aufs Neue gefragt, wie bekloppt musst du sein, wenn du jetzt hier an dieser Stelle umdrehst und den ganzen Weg wieder zurückläufst? Nein, nein, warum? Also ich bewundere jeden, der das macht, ja, und der es geschafft hat und so, aber nein.
In der Hinsicht sind wir auf jeden Fall schon mal Brüder im Geiste, ja, weil für mich ist auch, sagen wir mal, unter Vernunfts-, aber auch unter gesundheitlichen Aspekten der Ansatz zu sagen, so jetzt lass uns doch mal Halbmarathon laufen. Ja? Mhm. Das Image des Halbmarathons ist halt wahnsinnig schlecht, weil es ja nur halb.
Ja, es liegt am Namen.
Du musst es rebranden, oder? Ja, der Name müsste einfach anders.
Das ist wirklich so, ja, weil es ist halt halb. Ja. Ja? Im Triathlonsport sind sie ja auf dem Weg, das ein bisschen zu kaschieren.
70.3, ne?
70.3. Klingt anders.
Klingt als irgendwie cool,
halber
aber.
Ironman. Weil halber Ironman klingt wie halber Typ.
Ja.
Ja? Was ist das? Ja,
halber Hahn.
Ja, halber Hahn, ja. Also was soll das? Ja, das ist Quatsch. Und 21 Kilometer, das ist doch echt weit. Ja? Wer total ehrlich ist, für 21 Kilometer nehmen die allermeisten das Auto.
Ja? Okay. Im so normalen Tagesablauf sicherlich.
Ja, oder das Fahrrad. Und wenn du das läufst und du bist dann halt im Bereich von 2 Stunden, ja, also ob jetzt 10 Minuten schneller oder 10 Minuten langsamer oder 20 Minuten schneller oder 20 Minuten langsamer, ist doch eine geile Leistung.
Wann bist du das letzte Mal einen Halbmarathon so auf Zeit gelaufen? Also nur, dass man mal einen Vergleich, ist ja auch interessant.
Ist auch schon lange her, da ist natürlich auch ein bisschen das ganze
Personal-Bester
Corona. Bestzeit und gleichzeitig auch letzter Halbmarathon war in Barcelona letzten Februar. Also Februar allerdings schon 2020, bevor dann das ganze auch für uns Sportler-Drama losging. Die Zeit damals war 62,50, also 1 Stunde, 2 Minuten, 50 Sekunden.
Ich bin tatsächlich meinen schnellsten Halbmarathon im Rahmen eines Triathlon-Wettkampfes gelaufen.
Okay. Also schon ein bisschen vorbelastet?
Ja, ja, ein bisschen vorbelastet. Da bin ich 1,52 gelaufen.
Okay.
Ja. Ja. Das ist ja noch schlimmer. Ja, also wenn...
Vom Rad runter und dann Laufschuhe an, oder?
Ist anders.
Ja, schon.
Wenn ich mir überhaupt vorstellen könnte, nur in entferntesten Träumen mal Marathon zu laufen, dann eigentlich nur in einem Triathlon. Also dann in einem Ironman-Triathlon.
Dann willst du dir dann die volle Dröhnung geben.
Ne? Genau, das kleine Problem vorher, da muss man 180 Kilometer fahren. Ja. Das Schwimmen davor ist ja praktisch nur zum Wachwerden. Mhm. Ja, das ist Pillepalle. Ja. Aber nach 180 Kilometern, also auf Zug Radfahren, ist Laufen
dann so eine Aero-Haltung, das ist so gekrönt
auf dem Rad. Aber das ist tatsächlich, wenn man ein bisschen mit Druck Rad fährt und dann läuft, denkst du erst, du kannst gar nicht laufen.
Ja.
Es legt sich aber ganz schnell wieder. Ja. Ein, zwei Kilometer und dann, man hat den Vorteil, man ist schon in der Zirkulation drin, ist schon in der Fettverbrennung natürlich tief und so weiter. Das heißt, du hast diesen Anfangsschock auf den Körper, den du mit Tempoläufen morgens im Tiergarten kompensieren kannst. Der ist halt komplett weg. Ja, das heißt, du bist schon voll im Metabolismus drin und so weiter. Es ist eigentlich vom Gefühl her, vom Luftgefühl her viel einfacher. Ja, nur die Beine tun halt weh.
Ja.
Ja, und bei meinem letzten Halbmarathon, der war dann eben auch im Rahmen eines Triathlon-Wettkampfes, da hatte ich so Schmerzen nach 8 Kilometern, so furchtbare Oberschenkelschmerzen, weil ich es ein bisschen überrissen habe beim Radfahren. Das war dann auch nicht schön. Und das dann bis Marathon? Nee.
Aber
jetzt ich bin meinen ersten Halbmarathon gelaufen, September 2017, rund um Tegernsee. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
Im Rahmen des Laufes auch quasi?
Des Laufes,
ja. Den bin ich einmal auch gelaufen, sehr schönes
Event. Ein Traumlauf, aber auch mit einem traumatischen Erlebnis am Ende.
Der Berg?
Ich bin mit einem Kollegen zusammengelaufen, mit Götz, der den Lauf auch kennt. Und
habe ich auch massiv unterschätzt, muss ich sagen. Ich
bin gespannt, wie es geht. Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, es geht gut und wir sind gut unterwegs und super Geschichte. Und dann waren wir in Bad Wiessee und dann sagte Götz zu mir, es kommt noch ein Anstieg, und dann sind wir fast im Ziel. Ne? So, wir also den Berg da hoch, da zum Casino da hoch und ich so, super, und dann habe ich es runden, dann ging es wieder runter, dann habe ich es laufen lassen und dann kamen wir irgendwann um die Kurve und ich so, what? Und ich so, du hast doch eben gesagt, das ist der letzte Anstieg, ja? Und dann geht ja dieser mega lange Anstieg da nach
Mund hoch. Kein Ende.
Ne? Und dann ist das ja wirklich so, dann bist du da oben und dann sind es noch 300 Meter bis zum Ziel. Ne?
Genau.
Boah, und da habe ich so einen richtigen Einbruch gehabt. Ne? Und das hat mich mental einfach gekillt. Ich war nicht mehr auf Anstieg gepolt. Also habe ich mich dann da hochgeschleppt und dann kamen wir da oben um die Kurve und dann sah ich irgendwann die Uhr und dann habe ich gedacht, 1,50 hatte ich so angepeilt. Da habe ich gesagt, vielleicht geht knapp drunter. Ne? Und dann ist aber diese Zielgerade so kurz, ne? Und dann bin ich bei 1,50:10 bin ich dann durchs Ziel gekommen. Ja. Und da habe ich mich so geärgert. Ne. Auf der einen Seite war ich stolz, weil es war mein erster Halbmarathon. Und dann habe ich gesagt, aber wie blöd ist das, 1,50:10? Da hätte ich doch auch 1,49:9 laufen können. Das wäre doch viel schöner gewesen.
Ja, ne. Und keine Nettozeit, also nicht die Chipzeit war schneller.
Nee, gab es leider nicht mehr.
Aber daran sieht man ja schon, dass auch Kai Pflaume natürlich im Herzen natürlich ein sehr ehrgeiziger Läufer ist, wie es allen Läufern geht, weil die 9 immer vorne Zahl, die sieht ja immer besser aus auf jeden Fall.
Und jetzt kann ich ein bisschen flexen. Also ich habe es jetzt im Laufe der Corona-Zeit, wo ich sehr viel gelaufen bin, doch nochmal erheblich verbessert. Also Personal Best ist jetzt bei 1,42:10.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Sprung.
Ja, aber Philipp hatte mir vorher gesagt, du hast noch so ein Battle mit der 10-Kilometer-PB.
Jetzt bin ich gerade von der 1,50:10 weg und jetzt sind wir bei der 10-Kilometer.
Er bricht schon leicht zusammen. Oh Gott.
Das ist das andere Trauma. Ne? Also,
haarscharf immer.
Das habe ich auch immer noch nicht geschafft. Ne? Ich habe gesagt, also neben vielen anderen Zielen, die ich vielleicht im Leben noch habe, ich möchte doch nochmal die 10 Kilometer unter 45 Minuten laufen. Und das gelingt mir auch von den Voraussetzungen nicht jeden Tag. Und ich hatte dann im Herbst letzten Jahres einen Lauf, da habe ich gedacht, so heute könnte es klappen. Also da lief auch alles super und es ging auch hinten aus von der Zeit gut aus. Und dann bin ich bei 45:02 ins Ziel gekommen. Und auch das, da muss man natürlich dann aber auch dazu sagen, ne, da denkt man immer 45:02, ne, da hättest du doch noch irgendwie, ne, hier und da den Schritt mehr machen können. Ich war natürlich schon weit übers Limit. Ja. Ne? Also da ging irgendwie nichts mehr. Ne?
Also wenn nicht wir, kann das verstehen. Ja, also bei uns geht es ja manchmal auf der Bahn um Zehntelsekunden und da geht kein Mühe schneller.
Ja, wenn wir schon bei Traumata sind, ne? Wie viel waren es auf die Olympianorm? 53 Sekunden?
Richtig, in Valencia zumindest. Da hat 45 Sekunden gefehlt, allerdings fairerweise muss man dazu sagen, unter den jetzigen Bedingungen mit den Athleten, die vorgelegt haben, reicht ja tatsächlich die 2 Stunden 11:30 gar nicht, sondern wir sind ja da schon...
Es ist ja auch sowas, 45 Sekunden auf dem Marathon, wo du das so...
Ja.
Das wäre doch irgendwo noch drin gewesen. Ja, warum?
Ja, ja. Eine Sekunde. Also
eine Sekunde auf den Kilometer.
Das muss möglich sein.
Ja. Ja, das ist Sport, ja.
Wenn man weiß, wie weit Philipp ja läuft, innerhalb von 45 Sekunden, relativiert sich das.
Das ist richtig.
Aber ich rechne es auch immer gerne runter auf die Gesamtkilometer.
Absolut.
Und dann ist es eben nur eine Sekunde pro Kilometer. Ja.
Ja.
Aber gut, ne? du weißt, wo es liegen geblieben ist.
Ja, absolut, so Sport.
Bei dieser geschmeidigen Anreise und dieser tollen Verpflegung vorher.
Das war abenteuerlich. Das könnt ihr noch ein neues Kapitel mal für ein Buch füllen. Auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht erlebt, aber ist immer gut, mit einer schlechten Vorbereitung trotzdem noch direkt mutig anzugehen.
Apropos Buch, auch das muss ich nochmal sagen, also Philipps Buch Laufen am Limit hat mich in meinem persönlichen Laufen nochmal ein ganz Stück weitergebracht. Also es war wirklich so, ich habe daraus so viel mitgenommen und auch mental nochmal so viel gelernt und verstanden. Und also ich laufe jetzt ja nicht jeden Lauf auf Bestzeit und sage, und heute wieder und so, ne? Aber so der grundsätzliche Ansatz und wie man überhaupt an den Lauf herangeht und so, das war für mich wirklich ein Schritt nach vorne.
Gut, dann das ist ja eine ist ja die mentale Einstellung, ja, und sicher auch so ein Vorbildcharakter, den so Profis wie Philipp dann haben können. Das andere ist ja zielgerichtetes Training dahin. Ja, ja, also du bist ja ein vielbeschäftigter Mensch. Ja.
Da müssen wir auf jeden Fall nachher auch noch drauf eingehen. Ja, Kais Arbeitsalltag,
der ist auch abenteuerlich. Aber ich habe halt auch von Kollegen, die häufiger mit dir zusammenarbeiten, gehört, dass du ein sehr strukturierter Mensch bist. Okay. Ja, was ja schon mal zu einem strukturierten Training passen könnte.
Mhm.
Ja,
mhm.
Das heißt, trainierst du nach Trainingsplan oder gehst du wirklich raus und bist ein Lustläufer?
Ja, also überhaupt kein, also was das Laufen betrifft, wirklich 0,0 Trainingsplan.
Okay.
Also ich laufe nach Lust und Laune, ich laufe nach Gefühl. Ich gucke natürlich, dass ich so ein bisschen Abwechslung auch mal in die Distanzen und auch in die Routen bringe. Ich habe zum Glück hier im Münchner Süden, wo ich zu Hause bin, wirklich den großen Vorteil, dass ich da alles vor der Haustür habe. Also ich kann von Straßenläufen bis Trailrunning alles wirklich direkt aus der Haustür raus machen und habe dort unterschiedliche Distanzen, die man sehr schön durch die jeweils zur Verfügung stehenden Brücken festlegen kann. Und dann kannst du auch noch bestimmen, möchte ich die Höhenunterschiede mitnehmen oder nicht, nehme ich noch eine Treppe mit rein. Also da ist wirklich alles möglich und das ist eigentlich das Tolle und das mache ich genauso, wie ich mich fühle. Und deswegen kann ich auch oft so gar nicht sagen, so, ja, wenn ich jetzt auf Zeit laufen würde, dann müsste ich ja sagen, okay, jetzt suche ich mir mal eine relativ flache Strecke und so, aber das mache ich eigentlich nicht.
Da muss ich kurz einhaken. Das heißt, also, das ist ja noch bemerkenswerter, das heißt, du entscheidest sozusagen nicht mal vor dem Lauf, sondern im Lauf, ob du heute All-In gehst, wenn du sagst zum Beispiel, wir nehmen jetzt die 10 Kilometer, probierst 45 Minuten, läufst 1-2 Kilometer los und dann entscheidest du, du probierst das. Das ist ja, das ist ein spannender Ansatz, weil man natürlich nach Tagesgefühl geht, aber natürlich aufgrund von, sagen wir mal, der Trainingslehre könnte man das natürlich mit Tapering und entsprechend natürlich auch vorbereiten. Das ist, da sehe ich jetzt schon auch viel Potenzial. Kai, wir brauchen uns wahrscheinlich gar nicht über 45 Minuten nämlich unterhalten, sondern über wesentlich mehr.
Ja, weil das wirklich so ist, also die Frage, wie es hinten raus läuft, entscheidet sich bei mir immer erst in der zweiten Hälfte. Als ich die 1,42 im Halbmarathon gelaufen bin ich zum Beispiel die ersten 10 Kilometer in einem 5er Schnitt gelaufen. Ne? Und also 5 Minuten im Schnitt.
Ja.
Ne? Und das ist ja nun wirklich Durchschnitt. Ne? Und dann bin ich in die zweite Hälfte gestartet und habe dann plötzlich das Gefühl, boah, es läuft und es läuft. Und
Flow.
Es läuft. Und bin wirklich von Kilometer zu Kilometer immer schneller geworden. Ja? Und bin dann, glaube ich, den letzten Kilometer irgendwie mit 4,25 gelaufen. Ne? Und das ist im Grunde genommen für mich eigentlich die Erkenntnis, also egal welche Distanzen ich laufe, wenn ich zu schnell angehe, ne, rächt sich das für mich hinten raus immer bitter. Ne? Wenn ich den ersten Teil der Strecke, ich sag mal, in einem guten Durchschnittstempo mache, kann ich hinten raus immer Gas geben.
Aber gut, da sind wir jetzt ja schon bei der tiefen Wettkampfplanungslehre, ja, weil so wünscht sich natürlich jeder zu laufen.
Perfektes
also
Rennen,
ja. Progressiv, ja, zweite Hälfte schneller zu laufen als die erste Hälfte. Und dann erst an die wirkliche Grenze zu gehen. Also ich fürchte, du hast auch bei den 10-Kilometer-Läufen nichts verschenkt vorher, ja, sondern sonst wärst du gar nicht ins Ziel gekommen. Ja, weil wenn du sehr viel schneller angehst, dann kommt man ja irgendwann hinten richtig ein oder man kommt nicht an, ja, wie auch immer. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein Lustansatz beim Loslaufen eigentlich ein freier Ansatz, ne? Weil der einen ja nicht in irgendwas reinzwängt, sondern man guckt erstmal ein bisschen rum und dann entscheidet man, wie man sich fühlt, wie es einem geht. also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, weil du ja doch dann einfach ein strukturierter in deinem Trainingsplan bist. Ich kann das nicht sagen, bevor ich losgelaufen bin, ob ich jetzt gut drauf bin beim Laufen oder nicht. Ja, selbst wenn ich loslaufe, die ersten Meter fühlen sich oft seltsam an oder auch mal gut an und dann geht es gar nicht besser weiter.
Ja, oft sind es auch nicht nur die ersten Meter, sondern die ersten Kilometer.
Ja, also so lang laufe ich oft gar nicht. Aber was ich schon auch merke, wenn man halt verstärkt Fettstoffwechsel einsetzt, so nach, weiß ich, 25, 30 Minuten und dann entscheidet sich eigentlich für mich, okay, ist heute ein Tag, wo ich über eine Stunde laufen will oder ist heute ein Tag, wo ich 14 Minuten laufen will?
Also genau, natürlich als, sag ich mal, als Profiathlet hat man in aller Regel, vor allem wenn man natürlich auf ein bestimmtes Ziel, sagen wir mal einen Marathon hintrainiert, schon einen strukturierten Trainingsplan, den in der Regel ja dann der eigene Trainer ja auch vorgibt. Und da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Herangehensweisen von Coach zu Coach. Aber bei mir mit Renato Canova ist es schon so, dass du natürlich, wir machen meistens, bekomme ich von ihm 2-3 Wochen Trainingsplan, weil er sagt, viel länger einen Plan zu schreiben macht gar keinen Sinn. Wir müssen gucken, wie kommst du durch diesen Plan und ausgehend davon, wie die Einheiten laufen, entwickelt er den nächsten oder den Folgeplan. Und wir haben da, auch wenn das natürlich schon durchgetimt ist, er sagt, wenn du mit Profis trainierst, gibt es für ihn keine Wochentage, es gibt kein Wochenende. Also das heißt, wir haben jetzt nicht an bestimmten Wochentagen bestimmte Einheiten, wie man das ja sonst auch vielleicht kennt, sondern es verschiebt sich einfach immer durchgehend. Man hat eigentlich einen Workout und dann plant er normalerweise 2 Entlastungstage, ist im Marathontraining halt trotzdem 30 Kilometer auf 2 Einheiten verteilt, aber 2 Tage, wo du sag mal, ja, nach Lust und Laune laufen gehen kannst und irgendwie diese 30 Kilometer halt abreißt, die sollen eigentlich auch für meine Verhältnisse, sag ich jetzt mal, ruhig sein. Das war ein krasser Wechsel zu dem Training, was ich vielleicht noch bis vor anderthalb Jahren gemacht habe. Es gibt diese mittleren Bereiche, sag ich mal, bei mir mittlerer Bereich, so 3:30, 3:40er Tempo kommt kaum noch vor, weil er sagt, das bringt dir nichts. Also wir müssen eher da trainieren, wo Marathontempo oder auch schneller ist. Oder du musst halt einfach gewisse Kilometer runterlaufen, Fleißarbeit leisten. Das kann im 3:50, 4-Minuten-Tempo sein, sodass du dich halt erholst. Und das Einzige, was er halt sagt, weil das ja natürlich schon Ferncoaching ist außerhalb von Trainingslager, ist halt, dass er sagt, er steht jetzt nicht jeden Tag neben mir und kann nicht vom Auge oder von meinem Feedback sagen, heute ist ein guter Tag für das nächste Workout. Und die Workouts, sag ich mal, von ihm sind schon für mich eine andere Welt gewesen, auch mit denen ich mich letztes Jahr da erstmal auch anfreunden musste, sag ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Und da sagt er auch, es bringt gar nichts, wenn die Superkompensation sozusagen noch nicht erfolgt ist. Und das hängt halt einfach davon ab, wie sehr musst du körperlich investieren in so ein Workout, dann schon in das nächste Workout zu gehen, wenn du nicht frisch bist. Dann lieber einen Tag mehr, nochmal einfach für dich locker laufen und dann am nächsten Tag. Oder wenn es 4 Tage sind, da sagt er, dann machst du 4 Tage. Das ist ein Rahmenplan und die Abfolge der Einheiten macht Sinn, aber wenn du mehr Tage Pause brauchst, mach mehr Pause, sodass die Reizsetzung richtig ist. Und diese Freiheit oder auch Flexibilität, die macht auf jeden Fall Sinn, dass man schon morgens reinhört. Es gibt natürlich trotzdem Tage, ich werde auch unruhig, wenn du beim dritten Tag schon sagst, oh nee, ich fühle mich heute auch immer noch nicht so gut, ich kann es jetzt nicht noch mal einen Tag schieben. Ja. Aber dann gibt es trotzdem Tage, ich erinnere mich auch mit Simon, der hatte letztes Jahr auch für das ein oder andere Workout, was wir mal auf YouTube online gestellt hatten, war er dabei, da bin ich dann 5 Kilometer eingelaufen, habe zu ihm noch gesagt, wenn er auf dem Rad war und gefilmt hat, boah, ich glaube, das wird heute nichts, also irgendwie fühle ich mich nicht so toll von den Beinen. Und dann läufst du los, ziehst halt deine Wettkampfschuhe an, kennst ja auch inzwischen schon den Zauberschuh, den Adios Pro. Und dann auf einmal ist halt Feuer frei und auf einmal merkst du, die Beine haben Bock und wollen.
Also wir müssen jetzt ja wirklich überhaupt keine Produktwerbung machen, aber ich muss das sagen, weil es neben deinem Buch der zweite Step war, der mein Laufen wirklich verändert hat.
Schuhe.
Also, ich habe unterschiedlichste Erfahrungen mit Schuhen gesammelt. Bin lange Zeit sehr weiche Schuhe gelaufen, also in der Dämpfung mich da auch gut bewegt. Habe meine Erfahrung mit einem ganz harten Schuh gesucht. Die ist für mich eine Katastrophe geendet, habe ich mir in den Rücken zerschossen, war gar nicht gut. Und dann kam irgendwann ein Kollege und sagte, es gibt jetzt so einen neuen Schuh, der sieht ein bisschen komisch aus, aber wir haben da so ein Modell, das kannst du mal probieren, also der Adios Pro, ja. Der so ein bisschen aussieht wie so ein Gesundheitsschuh. Ja. Und habe ich den angezogen, habe festgestellt, super leicht, aber eben auch sehr gut von der Dämpfung, ob der dicken Sohle, und dann hat er ja diese Carbonstreben da unten drin. Und da stand ich da so drin und sagte, was denn, mit dem soll man laufen? Da knickt man noch permanent um, ne? weil der ja so eine ganz komische Sohlen, so eine schmale Sohlenform hat und so. Und wenn der da drin steht, ist das wirklich so, dass du immer denkst so, Da hast du null Stabilität drin.
Ganz ungewohnt.
Und dann läufst du los und dann merkst du aber, dass der Schuh dir eine gewisse Bewegung vorgibt. Also erstmal, glaube ich, läuft man sehr viel sauberer in der Bewegung, weil der Schuh das so vorgibt. Und dann hast du einfach einen mega Abdruck mit diesem Schuh. Ja, und mit diesem Schuh sind bei mir wirklich in allen Distanzen, wo ich jemals Zeiten gemessen habe, ja, alle Bestzeiten gefallen. Ja,
ja.
Und ich kann das auch heute sagen, ich bin im Winter natürlich auch mal mit einem anderen Schuh gelaufen, weil der ja nun wirklich gar kein Profil hat. Und irgendwann steigst du dann wieder in den Schuh rein und sagst, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und ich habe das so verglichen, ja, und das ist wirklich wahrscheinlich der treffendste Vergleich. Ich bin irgendwann vor vielen Jahren von einem normalen, regulären Skischuh das erste Mal auf einen geschäumten Skischuh umgestiegen, ja, also ein angepasster Skischuh. Und damit habe ich gedacht, ich habe das Skifahren neu gelernt. Ne? Und so ist das wirklich auch mit diesem Schuh und das ist wirklich verrückt.
Ja.
Und ja, kann man schwer vermitteln, muss man ausprobieren.
Muss man ausprobiert haben.
Ja, Schienbeindruck kann man auch nicht vermitteln. Entweder macht man das beim Skifahren oder nicht.
Ja. Aber wenn du halt mit dem Fuß in dem Schuh schon rumeierst, weißt du, dann ja, hast du natürlich gar nicht die Kontrolle über dem Ski, wie du es halt sonst hast, wenn du, ja.
Laufschuhe sind nicht für schnelle Richtungswechsel geeignet, ne? Also damit bitte nicht Fußball spielen und mit den Schuhen schon gar nicht solche Sachen machen. Oder ich gehe mal kurz ein bisschen auf den Basketballplatz oder so mit den Kindern oder mal Tennis spielen.
Da gibt's andere Spezialistenmodelle.
Tschüss, Bänder. Ne?
Auf die Schuhe muss man sowieso gut aufpassen, weil wenn man die kaputt macht, ist nicht garantiert, dass es sofort Ersatz gibt.
Ja, die sind sehr, sehr nachgefragt.
Und auch nicht ganz preiswert. Ja? Das ist ja auch so. Ja. Kai, weil du gesagt hast, Corona bin ich noch sehr viel mehr gelaufen, weil du mehr Zeit hattest, weil du noch mehr kompensiert hast oder weil du einfach gesagt hast, boah, das gibt mir noch mehr Freiheit.
Nein, weil ich einfach mehr Zeit hatte. Ne? Also Laufen ist normalerweise für mich ein wunderbarer Ausgleich zu meinem Job. Ich brauche einfach Bewegung, mein ganzes Leben lang schon. Ich war immer ein Mensch, der sich viel bewegt hat und das brauche ich für mein Wohlbefinden. Und diese Bewegung suche ich mir dann auf unterschiedliche Art und Weise. In Hamburg, gerade im Sommer, wenn es abends lange hell ist, gibt es eine sehr, sehr schöne Strecke aus dem Studio zurück in die Innenstadt. Das sind so, je nachdem, wo man dann im Hotel ist, zwischen 10 und 12 Kilometer. Super schöne Strecke und wenn man so den ganzen Tag im Studio war und da aufgezeichnet hat und dann abends dieses Stück nach Hause läuft, dann geht's einem einfach richtig gut danach. Ne? Und ja, und klar, mit Corona, dem ersten Lockdown vor einem Jahr, war ich dann ja auch zu Hause, wie alle anderen. Und das dann schlussendlich ja 3 Monate, das wussten wir ja am Anfang gar nicht. Und dann überlegt man sich nur, wo hole ich jetzt die Bewegung her und was mache ich jetzt so? Und dann bin ich plötzlich 3-4 Mal die Woche gelaufen. Sonst laufe ich vielleicht 2-mal die Woche. Ne? Also es gibt immer, wenn du jetzt Leute auf der Straße fragen würdest, die würden wahrscheinlich behaupten, ich laufe jeden Tag. Ja, aber das ist diese verschobene Wahrnehmung, die man dann hier und da auch über soziale Medien hat. Das stimmt einfach nicht. Aber da bin ich dann so 3-4 Mal die Woche gelaufen. Das habe ich natürlich auch extrem gemerkt, weil ich einen anderen Rhythmus dann hatte und einfach viel mehr drin war natürlich auch im Laufen.
Und dann auch Challenges gemacht, also zu der aktuell laufenden oder ausgelaufenen Challenge kommen wir ja gleich noch und zu der anstehenden, ja, Wings for Life Run kommt ja bald. Hast du dann dir auch dann Ziele gesetzt oder einfach gesagt, nee, jetzt laufe ich noch mehr für mich und ein bewusstes Wahrnehmen, was um mich herum passiert?
Naja, nachdem ich dann das Gefühl hatte, okay, es läuft ganz gut, war ich natürlich genau in dieser Zeit dann so in dieser Idee und habe gesagt, ja, vielleicht geht es sich ja jetzt doch mal aus mit den 10 Kilometern unter 45 Minuten, Entschuldigung. Und ja, das hat dann nicht ganz geklappt. Und ich glaube tatsächlich, dafür hätte ich dann gezielter noch trainieren müssen, also wirklich eben auch mit Intervallen und einfach auch vielleicht mit einem Trainingsplan. Aber dafür war ich dann irgendwie auch wiederum nicht bereit. Also das ist so laufe ich dann nicht. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt wirklich, gehe jetzt auf die Bahn und trainiere und mach dies und mach das. Weil ich bin ja kein Läufer und verdiene ja mit dem Laufen nicht mein Geld. Also ich fände es toll, wenn ich das mal schaffen würde, unter die 45 zu kommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich muss jetzt wirklich ein komplettes Lauftraining dafür machen.
Ich fürchte, wenn du unter 45 laufen willst, wirst du dafür eine Art von Lauftraining machen. Also, wenn ich ehrlich bin, ja.
Also man kann ja, ja auch schon außerhalb von einem klassischen Bahntraining, weil du ja vorher schon sagtest, dass du beim Training im Allgemeinen, aber auch beim Laufen natürlich die Abwechslung liebst, kann man ja auch schon, ich sag mal, intervallartige Sachen mal machen, etwas freier, so Fahrtspiel quasi, dass man sagt, man macht, was weiß ich, innerhalb seines 10-Kilometer-Laufs einfach 10-mal eine Minute schnell, eine locker. Selbst das ist ja schon ein Reiz, dass man mal sich zwingt, in einen anderen Laufschritt mal reinzukommen sozusagen, und derlei ähnliche Geschichten. Das kann ja auch manchmal schon, wenn du zum Beispiel auch in Hamburg bist, um die Alster, kann ich mir vorstellen, ist ja da auch eine schöne flache Runde, wo man sowas vielleicht noch machen kann. Mhm. Was ich auf jeden Fall auch noch bemerkt habe und sehr spannend fand, was auch ein Projekt von dir war, was, glaube ich, so in dieser Corona-Zeit entstanden ist. Ich weiß nicht, ob es schon von längerer Hand geplant war oder vielleicht auch aufgrund der vielen Freizeit. Ich meine, so ist ja auch unser Podcast entstanden und dann auch ein Jahr alt geworden. Da gibt es ja andere Leute wie den Kai, die andere Projekte für sich entdeckt haben, die, weiß ich nicht, also ich glaube, wenn jemand den neuen Medien zugewandt ist, dann glaube ich ja du, gerade auch sehr aktiv auf Social Media, auf Instagram und so weiter. Aber als klassischer Fernsehmann, der du ja bist, da können wir vielleicht später nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, wie lange du eigentlich schon im Fernsehen zu sehen bist und wie so dein Arbeitsalltag aussieht, weil du nimmst ja, wie du schon gesagt hast, das ja nicht in München auf. Ist ein anderes spannendes Projekt, was ich gesehen habe, und zwar, dass du jetzt auf YouTube präsent bist und da ein eigenes Format kreiert hast sozusagen und sehr schnell auch schon, ich weiß nicht, also über 500.000 Abonnenten auf jeden Fall schon hast, aber...
Ich weiß gar nicht ganz genau, ich glaube irgendwas um die 580.000 sind es jetzt.
Ja, das ist ja schon eine, finde ich, interessante Entwicklung als jemand, weil ich glaube, man... Wäre jetzt auch nicht ganz weit weg, wenn man sagen würde, Fernsehleute sagen, ich komme aus dem Fernsehen, Fernsehen ist das einzig wahre.
Alter Sack zu uns
sagen. Nein, gar nicht. Also ich finde es ja eher bemerkenswert, wenn jemand dir aus dem Fernsehen kommt und ihr seid ja beide im Fernsehen groß geworden.
Wenn du so ansetzt, ich finde es ja schon bemerkenswert, ja, dass ihr alten Säcke noch auf Social Media
guckt. Wie mein Handy.
Nein, das liegt mir.
Mein Nokia-Tastenhandy, da geht nichts drüber.
Bei meinem Nokia 3210 ist alles noch. Aber nein, es ist ja so, wenn jemand, glaube ich, wie ihr, so lange im Fernsehen oder fürs Fernsehen gearbeitet habe, dann wäre es jetzt ja nicht komplett, wie soll ich sagen, abwegig zu denken, dass man dann sagt, ja, Fernsehen ist das einzig wahre Medium für mich, alles andere ist irgendwie Quatsch und für Kids und sowas. Und da sozusagen bei YouTube durchzustarten, ist ja erstmal spannend und in der Kürze der
Zeit. Also ich sag dir jetzt mal, was mein junger Freund sagt. Die Frage ist nicht, wenn du jetzt mit einem Fernsehmenschen sprichst, die Frage ist nicht, wie lange hat man schon mit diesem Medium Fernsehen zu tun, wie lange macht man schon Fernsehen, sondern die entscheidende Frage ist, wie lange hat man noch vor, Fernsehen zu machen? Und wenn du vorhast, also ich bin jetzt demnächst dann 54 Ende Mai, und ich könnte mir ja durchaus vorstellen, das noch 20, 21 Jahre zu machen. Schöne große Geburtstagsshow zu meinem 75. Geburtstag. Ja, also warum nicht? Ne? Kann ich mir ja gut vorstellen. Dann musst du dich diesen neuen Medien einfach öffnen und dann musst du wissen, was da abgeht, weil sonst drängt dich die technische Entwicklung irgendwann einfach raus. Mhm. Ne? Das ist dann gar nicht mehr eine Frage deiner Qualität, sondern es ist eine Frage des Verständnisses, das du für die Entwicklung des Mediums hast. Und ich glaube, dass das lineare Fernsehen doch noch sehr lange existieren wird. Die Frage ist nur, wie weit verschmilzt das lineare Fernsehen mit der Online-Welt? Mhm. Und da sehen wir ja gerade auch ganz spannende Entwicklungen, ne? Also auch innerhalb der ARD-Familie, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, spielt die Mediathek eine viel größere Rolle, die ja dann am Ende nichts anderes ist als ein großer Streaming-Dienst, der die Online-Content anbietet. Und da sind wir beim entscheidenden Punkt. Es geht am Ende um den Content. Ja, wenn du guten Content anbietest, werden die Zuschauer den immer finden. Und den finden sie im Fernsehen und den finden sie in der Online-Welt. Und dass ich dann letztes Jahr mit YouTube angefangen habe, ist eher ein Punkt, den Gedanken gab es schon immer. Also YouTube fand ich immer schon ein sehr, sehr interessantes Medium. Und da war dann tatsächlich so im Frühjahr vor einem Jahr die Zeit, sich konkret damit auseinanderzusetzen. Ich musste dann ja auch erstmal ein Setup schaffen. Mhm. Du brauchst eine Struktur dafür. Ist ja nicht einfach einen Kanal eröffnen und sagen, jetzt geht's los. Ja. Also da gehören schon noch ein paar Sachen mehr dazu. Eben auch ein Format finden. Was mache ich da eigentlich? Was habe ich da vor? Und das habe ich dann alles gemacht und dann haben wir vergangenes Jahr im Juli angefangen zu drehen und am 5. September vergangenes Jahr ist die erste Folge online gegangen. Los, ja. Also das heißt, ich warte noch ein bisschen auf den einjährigen Geburtstag meines Kanals, da ist noch ein bisschen Zeit.
Bis dahin dann die Million, oder? Gibt es da noch einen extra Play-Button, glaube ich,
von YouTube? Ja, da gibt es einen habe ich schon, den kriegt man ja bei 100.000. Das war einfach krass. Also wir waren nach 4 Tagen nach Kanalstadt bei 100.000 Abonnenten.
Wahnsinn. Vielleicht erklär nochmal für alle, die das noch nicht gesehen haben, was du da tatsächlich machst.
Die sollten reingucken, das ist das
Beste. Wir werden natürlich sowieso alle in den Shownotes, werden natürlich alle Kanäle von Kai verlinkt, also Instagram und YouTube sowieso.
Ja, die Idee dahinter ist einfach das Format, was es momentan gibt und was ich auch sicherlich noch sehr lange mache. Das heißt, einen Tag mit. Und ich habe mich dafür mit verschiedenen, durchaus auch sehr großen und bekannten YouTubern getroffen, habe mit denen einen Tag verbracht und die Videos, die daraus resultieren, sind zwischen einer halben Stunde und 90 Minuten. Also auch das völlig untypisch für dieses
Medium. Für die Plattform, ganz
untypisch. Viele Leute haben mir vorher gesagt, ja, die Videos dürfen nicht so lang werden. Mhm. Weißt du, die Leute haben ein bisschen lange Aufmerksamkeitsspanne und auf gar keinen Fall über 20 Minuten. Und schon nach dem ersten Drehtag war klar, wir werden da niemals ein Video draus schneiden können, was nur 20 Minuten lang ist, weil das Format einen Tag mit alleine schon eine Länge eben mit sich bringt. Und ja, und es wird halt sehr, sehr, sehr viel geschaut und man erlebt quasi tatsächlich, wie die Menschen, die man aus diesem Medium kennt, ihren Tag verbringen, welche Arbeit auch dahinter steckt, weil YouTube ist ja nicht hier einfach mal so ein paar Videos machen und ein bisschen tralala und hier noch ein paar schöne Fotos und dann hat sich das Ganze. Und es gibt halt auch sehr viele unterschiedliche Modelle, also von Ein-Personen-Firmen bis hin zu, ich habe eine riesengroße Company, ja, bin quasi nur der Kopf da vorne dran. Und das ist total spannend zu sehen. Und natürlich auch aus allen möglichen Genres, von also Let's Play, Gamer, über Jean-Pierre Krämer, den größten bekanntesten Autotuner in Deutschland, Pamela Reif und Sascha Huber, die größten im Fitnessbereich, Fabio Wippmer, der bekannteste Mountainbiker im deutschsprachigen Bereich und auch sicherlich weltweit einer der ganz großen, Sally Kochen und Backen und. Ich könnte das jetzt Ewigkeiten fortführen. Und insofern ist auch wirklich für jeden was dabei.
Ja, also es bleibt natürlich erstmal dein Interesse an Menschen, ja, das da ja durchschimmert logischerweise. Absolut. Ja, also diese Neugier, ja, die völlig Genre und auch völlig Medium unabhängig ja ist. Und dann kann das ja erfolgreich sein. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, wenn man, sagen wir mal, schon als Dogma ja eingetrichtert bekommen hat, ja, YouTube, Social Media, das ist alles kurz, ja, also ja, 2 Minuten Aufmerksamkeitsspanne, ja, keiner hat mehr Zeit heute, Hetze und so weiter. Und dann kommen plötzlich lange Formate sowohl bei YouTube, aber auch im Printbereich, ja, lange Formate, ja. Und letztlich natürlich auch das, was wir machen, also Podcast, ja. Okay, wir sind ja auch mal,
ne? Wir sind gestartet.
Vor 1 Jahr, ne? Haben wir gesagt, ja, so 30, 45 Minuten.
Länger hört sich das keiner an.
Ja, also länger haben wir gar nicht zu reden. Gut, da haben wir natürlich auch uns völlig falsch eingeschätzt, ja. Ja. Aber diese Rückbesinnung auf, ich nehme mir Zeit, ich nehme mir eine Stunde, ich nehme mir 90 Minuten, um Menschen kennenzulernen, um Menschen zuzuhören beim Sprechen. Das, was wir jetzt gerade hier machen und das, was ihr jetzt zu Hause unterwegs beim Laufen oder so, ja, ihr hört uns zu und nehmt euch Zeit, ist eigentlich eine Qualität. Ja, und es ist sehr spannend, dass im Prinzip ja diese Auseinandersetzung den Weg zurück ins klassische Fernsehen noch nicht gefunden hat. Mhm. Weil solche Formate gibt es sehr wenig. Ich sage an der Stelle immer, ich bewundere die Norweger. Ja, die haben nachts stundenlang häkeln.
Ernsthaft?
Ja, damit du mal runterkommst.
Okay, das habe ich noch nicht mitbekommen.
Ja. Aber es ist natürlich ganz spannend, dass eine, sagen wir mal, vermeintlich überhitzte Zeit, ja, nur noch Hetze und Stress und so weiter, dann so Ruhepole wiederfindet, ja, in solchen Bewegungen wie Longformat bei den Social Media Kanälen, also vor allen Dingen natürlich bei YouTube. Ja, das erste Mal ist mir das begegnet. Da hat ein Professor in den USA ein sehr langes Format gemacht. Das war natürlich auch eine sehr spezielle Situation. Er war sehr stark von einer Krankheit schon beeinträchtigt und wusste, dass er nicht mehr sehr lange zu leben hat. Hatte eine Krebserkrankung. Bin ich natürlich noch ein bisschen aufmerksamer, logischerweise jetzt, nachdem ich ja diese Geschichte auch durchlebt habe. Und der hat 3x 90 Minuten gemacht. Das hieß Last Lecture. Gibt es hoffentlich noch auf YouTube. Also wenn ihr da mal reinschaut. Es ist faszinierend. Ja, weil ja dann sehr philosophisch, aber gar nicht jetzt, wie das in unserer Gesellschaft oft ist, so schwer. Und hier geht mein Leben, meine Zeit als Professor zu Ende und so. Und die Leute schon im Hörsaal haben an dessen Lippen gehangen. Ja, weil der hat halt alles, was halt an Nachdenklichkeit, aber auch an Positivem rauskam, da einfach auf die Bühne gelegt, ja, in die Welt gelegt. Ja. Und das war ganz toll. Und da habe ich schon gedacht, das sind 3x90 Minuten. Das war ein weltweit unfassbarer Erfolg. Das ist eine besondere Situation, aber diese Situation muss man ja schaffen. So, und wenn man besondere Menschen kennenlernt, ja, oder wir über nerdigen Laufkram uns auseinandersetzen, ist das schon erstaunlich, dass sich Menschen so viel Zeit nehmen.
Ja. Auf jeden Fall.
Und es gibt halt einfach auch Formate, die haben im Fernsehen ihren Platz, und es gibt aber auch Formate, die finden da eben nicht so den Anklang, ob des Themas, gibt es verschiedene Gründe. Und für die gibt es eben dann aber auch andere Welten. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ich mir zum Beispiel immer gesagt habe, ich würde auf YouTube nie was machen, was ich auch im Fernsehen machen könnte. Ne? Ich mache auf da YouTube genau die Sachen, die ich im Fernsehen eben nicht machen kann oder nicht machen möchte. Ne? Also das ist vielleicht die bessere Beschreibung. Und das ist total spannend, und man kommt natürlich sehr rein und versteht diese Welt natürlich eben auch dadurch viel besser. Und Social Media heute zu kennen, ist für mich Teil des Daseins als Medienperson. Ich bin ja ein Medienmensch und kann eben selber entscheiden, was spiele ich über diese Kanäle.
Ich wollte gerade sagen, es schadet ja überhaupt nicht, auch auf sozialen Medien eine gewisse Reichweite zu haben, auch als jemand, der vielleicht sonst klassisch im Fernsehen mal stattgefunden hat, weil man natürlich auch die Leute, die sich für dich als Person, als Moderator, als was auch immer interessieren, natürlich auch so ein bisschen guiden kann, was kommt zum Beispiel als nächste Folge bei Klein gegen Groß oder wie auch immer.
Oder du erreichst eine Zielgruppe, eine Altersgruppe, die eben nicht mehr klassischerweise jeden Tag Fernsehen schaut.
Die dann nicht informiert werden.
Wenn sie dann aber motiviert wird und sagt, hey, da passiert das und das, und wir versuchen ja auch viele Crossover in den Sendungen zu schaffen. Wir haben ja nicht ganz zufällig auch sehr viele Menschen aus dem Online-Bereich, aus der YouTube-Welt, aus der Instagram-Welt wiederum in meinen Sendungen zu Gast. Und das funktioniert hervorragend. Und darüber kommt natürlich dann wieder junge Zuschauerschaft in die Sendung, die dann sagt, ach, das ist ja eine coole Sendung, das kann man ja gucken. Ja. Weißt du? Und so ist das im Grunde genommen ein Prozess, eine Entwicklung, und das macht mega viel Spaß. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch, Entschuldigung, ganz kurz sehe, dass wenn ich jetzt auf Instagram eine Laufstory mache und sage, hey Leute, geht's los, mal gucken, wie es heute läuft und so, und mir dann hinterher 20 Leute schreiben, sensationell, ich war heute eigentlich gar nicht so drauf, aber ich habe dich dann gesehen und deine Laufstories, die motivieren mich immer so, ich bin dann auch losgegangen und habe auch noch eine Runde gedreht. Dann sage ich immer, das ist die beste Form von Influencing, die man sich vorstellen kann.
Auf jeden Fall.
Menschen zu motivieren, Menschen mitzunehmen. Ja, was Besseres gibt es doch gar nicht.
Also an der Stelle müssen wir ja auch mal Danke sagen an unsere Community, logischerweise, weil die Rückmeldung haben wir auch relativ schnell. Also ich war ehrlich gesagt überrascht, dass das wirklich so eine Rückmeldung gab. Und das ist halt immer stärker geworden. Ja. Ja. Also klar, es schlägt dann immer noch um. Wieso habt ihr heute nur eine Stunde gemacht? Ja. Mein Long Run war noch nicht zu Ende. Ich musste ein anderes Podcast-Format anhören.
Das hat also uns auch überrascht.
Man darf auch neben uns andere Podcast-Formate hören. Das ist alles genau. Aber es sind genau diese Punkte, ja, wo Leute dann sagen, eigentlich kam ich gar nicht vorwärts heute und es war halt irgendwie schwer. Und ich brauche euch, ja, wieso? Wir haben einmal einen kleinen technischen Fehler gehabt. Also ich habe den Fehler gemacht. Ich habe nämlich eine falsche Folge hochgeladen.
Mm,
ja.
Oh, okay.
Freitagmorgen 6 Uhr ist immer unser
also klassischer Upload-Termin.
Kurz vor deinem Frühlauf,
bevor ich meinen Marathon-Warm-Up starte. Genau.
Aber es sind halt wirklich sehr, sehr viele Menschen. Ja, also in den ersten 2,5 Stunden sind 1000 Downloads schon. Also das sind die Leute, die darauf warten, dass sie morgens
und ihr Ding sich direkt rein,
runterziehen können. Mehr kannst du eigentlich nicht erreichen. Ja, das ist für mich die größte Bestätigung für das, was wir bisher gemacht haben.
Auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, eine der Begleiterscheinungen, dass wir das jetzt gemacht haben. Und ganz ehrlich, also wir haben am Anfang gesagt, wir machen mal 2 Folgen, gucken wir mal, wie das läuft. Wir haben uns überhaupt nicht auf ein wöchentliches Format irgendwie festgelegt. Das hat sich entwickelt, dass das immer 60 bis 90 Minuten Folgen geworden sind. Und dass wir es auch wirklich jede Woche durchgezogen haben. Da gab es ja auch Wochen, wo entweder ich im Trainingslager oder du irgendwo beim Fernsehen, wo es schwierig war, weil wir produzieren wenig vor. Das kann man jetzt vielleicht sagen, dass wir mit Kai, einfach weil wir das nutzen wollten, dass wir beide uns persönlich sehen, Ralf, aber auch, dass wir Kai mal an einem Tisch mit uns hier haben, das ist quasi wirklich eine Woche jetzt vor Erscheinung aufgezeichnet. Ansonsten zeichnen wir alle Folgen meistens donnerstags, bevor bevor sie dann am Freitag online geht, auf, weil wir auch immer diesen aktuellen Bezug natürlich haben wollen, was halt so gerade passiert.
Ach Mist, dann darf ich ja jetzt bis zum 7. Mai darf ich jetzt ja die 10 Kilometer nicht unter 45 Minuten laufen.
Blöd. Es wäre auch blöd, wenn wir bis dahin Marathon laufen. Ja.
Dürfen wir auch nicht.
Aber zum Thema schönes Feedback habe ich eine Mail tatsächlich hier schon vorbereitet, die nämlich heute am Tag unserer Aufzeichnung reingekommen ist, und das spiegelt eigentlich ganz gut wider, dass es zum einen auch für uns natürlich wahnsinnig motivierend und auch schön ist, über eure Entwicklungen informiert zu sein. Und zwar hat uns die Nathalie geschrieben, die hat das nämlich schon vor einigen Wochen mal geschrieben und hatte da eine Reihe von Fragen, wie sie ihr Marathontraining gestalten soll. Macht es denn Sinn, Longruns wirklich jede Woche zu machen? Weil sie hat quasi aufgrund der vielen Absagen im letzten Jahr für die breite Masse ihren Marathonaufbau immer wieder von vorne begonnen, in der Hoffnung, dass sie dann irgendeinen Marathon auch laufen kann. Und da hatten wir die Folge damals mit dem David Schönherr gemacht und haben ja gesagt, also Longruns per se sind jetzt mal, machen überhaupt, also das ist ja nichts Schlechtes, man muss vielleicht dann nicht alles so scharf machen.
Keinen Sinn, haben wir gesagt. Ja, nee, machen Sinn in der Marathon.
Genau, vielleicht nicht alles so richtig lang und richtig spezifisch, aber grundsätzlich ist ein längerer Lauf in der Woche auf jeden Fall zielführend, einfach um sich das zu erhalten und so. Und sie hat uns geschrieben, dass sie jetzt Hamburg am Wochenende war, ja, das virtuelle Rennen, sag ich mal, für die, als Ersatz, sag ich mal, dafür, dass das ja ausgefallen ist. Und das hat sie daran hat sie teilgenommen, wurde auch von ihrer Family da vor Ort unterstützt und hat sich auch bedankt, dass wir A, ihr Thema aufgegriffen haben und B, ihr da Mut gemacht haben. Sie freut sich, dass wir den Begriff Chancensuche für sie auch geprägt haben. Und jetzt kommt gleich der eiche Hammer, ist am Wochenende den Marathon in 3 Stunden, 32 Minuten und 32 Sekunden gelaufen.
Yeah.
Und das Ziel war mal vor einem Jahr, als sie das mit dem Marathon-Training begonnen hat, mal einen Marathon unter vier Stunden. Du erinnerst dich, Ralf, unter 4 Stunden zu schaffen.
Also klingt natürlich schwer danach, dass Nathalie tief gestapelt hat.
Also sensationell. Also herzlichen Glückwunsch auch von uns.
Wahnsinn.
Freut uns immer, solche Mails zu bekommen. Und wenn wir da einen kleinen Teil dazu beitragen können, freuen wir uns natürlich auch.
Klar. Wenn wir nochmal zu deinen Formaten zurückkommen, ja, weil du sagst ja, okay, auf der einen Seite die neue Welt, sage ich mal, ja, wie heißt es nochmal?
Was meinst du?
Das Internet, wie war das nochmal? Ne? Dieses neue Ding da, ne? Internet.
Ja, aber ganz kurz.
Aber du hast ja tatsächlich noch so ein Lagerfeuerding, ja, klein gegen groß. Ist ja noch so ein richtiges Lagerfeuerding, ja, wo wirklich Generationen zusammensitzen.
Samstagabend schon, ne?
Ist bei uns auch Pflichtveranstaltung, ja, meine Tochter 12, ja, ist ein klassischer Zuschauer für dich, ja. Aber du weißt ja, dass das durch die Generationen und wirklich eine Familiengeschichte ist. Sehr sportorientiert, ja, also ganz stark, dass da eben physisch was passiert im Studio, ja, und auch sehr reizvoll für meine Tochter. Ja, die guckt das wahnsinnig gerne, ja, ich brauche unbedingt noch ein Autogramm von dir für meine Tochter, weil das ist so Kern, ja. Da sind so viele Sportgeschichten drin und du stehst immer im Zwirn daneben und machst nie mit.
Ich muss im Anzug daneben stehen. Das ist das Format. Ja, klein gegen groß ist tatsächlich ein bisschen so wie, also dieses Gefühl, was die Sendung erzeugt, ist ein bisschen so wie Olympische Spiele. Ne? Also man guckt ja dann auf ganz viele Themen drauf. Ne? Wir haben 10 Duelle pro Sendung. Es sind 10 unterschiedliche Disziplinen und vielleicht ist da ein Thema dabei, für das man sich besonders trainiert, dann will man sehen, was andere da können. Dann gibt es Themen, von denen wusste man gar nicht, dass es sowas gibt. Da guckt man interessiert hin und denkt, wäre das auch was für mich? Und dann gibt es natürlich auch so diese Staungeschichten, ne? Wo ein Kind irgendwas ganz Besonderes kann, wo man sagt, also selbst wenn ich mich jetzt ganz lange darauf vorbereiten würde, das könnte ich vielleicht so nie erlernen. Und ich glaube, das macht es so aus. Und dann hast du ja eine Competition. Und das ist gerade bei den Sportduellen natürlich für die Kinder auch so toll, weil du kannst da in einem Duell gegen Olympiasieger, Weltmeister antreten. Und es gibt halt am Ende immer ein ausgleichendes Moment. Und in den Sportduellen ist das meistens halt das Kraft-Gewicht-Verhältnis.
Ja.
Und das ist halt Wahnsinn zu sehen, was das eben A mit den Kindern macht, aber was das auch mit den großen Gegnern macht. Denn die treten da ja auch mit ordentlich Ehrgeiz an und gerade die Sportler, sonst wären sie ja auch nicht so erfolgreich gewesen oder sonst wären sie auch nicht nach wie vor so erfolgreich,
die wollen immer gewinnen. Und denen ist das am Ende auch völlig egal, wie alt das Kind ist, was ihnen da gegenübersteht. Ja? Wenn es heißt Wettkampf, dann ist Wettkampf. Ne? Und das ist halt super spannend. Und wir wissen im Grunde ja vor Beginn der Sendung nicht, wie die Duelle ausgehen, weil wir haben eine ungefähre Ahnung, so was die Kinder drauf haben, aber selten eine genaue Ahnung, was die Erwachsenen wirklich kennen können. Aber im Vergleich dazu sehen wir das erste Mal in der Sendung. Also die Kinder und die Erwachsenen proben auch nie zusammen.
Ne? Das, das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen. Diesen
Vergleich gibt es spannend. Wirklich zum ersten Mal in der Sendung.
Ja. Also was du natürlich mit den Leistungssportlern sagst, ist ja so eine Erfahrung, die macht man. Philipp guckt so. Ja,
ganz normal, also Wettkampf ist Wettkampf. Also.
Ja, und ich erinnere mich jetzt so aus der jüngeren Geschichte nur an zwei, drei Beispiele. Fabian Hambüchen, der ja häufiger bei dir ist. Mhm. Ja. Man wird nicht Olympiasieger, wenn man nicht einen Grundehrgeiz in sich hat. Das ist Quatsch. Ja. Da ist man auch nicht nett. Man ist auch zu einem Kind dann im Zweifel jetzt nicht nett in dem Sinne, ich lasse den gewinnen. Ja, das kommt in dessen DNA nicht vor.
Genau.
Ja. Oder Franzi, ja, also Franziska van Almsick. Ich bin 12 Jahre mit ihr durch die Schwimmhallen dieser Welt geturnt. Sie ist relativ weit weg im normalen Leben von Leistungssport. Mhm. Ja, also sehr weit weg. Ja, da geht es halt um ganz andere Dinge. Es geht halt um Fitness und um Gesunderhaltung. Mhm. Was ihr wahnsinnig am Herzen liegt, ist das Kinder schwimmen lernen. Ja, das ist ein Riesenthema. Aber als sie dann bei dir im Becken war, da hat sie mal ganz kurz gezeigt, dass sie Schwimmerin war. Und zwar ganz oben mit ihr. Das wollte sie nicht verlieren. Ja.
Und das ist es halt. Ne? Und das macht den Reiz der Sendung aus. Und wir haben ja im Laufe der Jahre natürlich auch das ein oder andere ein bisschen optimiert und haben irgendwann festgestellt, gerade bei den sportlichen Duellen ist es vielleicht ganz gut, wenn der Große nicht weiß, was Klein vorgelegt hat. Ne? Also dann, selbst wenn man das wollte, kann man ja gar nicht irgendwie Luft rausnehmen. Du musst einfach deine Leistung zeigen und dann wird am Ende abgerechnet. Ne? Und deswegen kriegen die halt die Augen verbunden und den Kopfhörer auf. Und das macht es halt so spannend und das macht es so echt und das macht es so ehrlich. Ja, und das ist auch für uns natürlich einfach der ganz große Reiz. Und ich kann ja aber, um auf die Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, nur sagen, also von 10 Challenges, die wir in der Sendung haben, ja, bin ich bei 9 definitiv als Gegner raus.
Ne? Und das geht ja gar nicht als Gegner, sondern das hast du mal den Reiz, das zumindest auszuprobieren.
Das kann ich ja tun, das tue ich teilweise in den Proben.
Mhm. Ne? Okay.
Und ich habe ja zumindest
das wären mal coole Outtakes auch für die
vor Corona ja sehr viele Kinder auch vorher zu Hause besucht. Und auch da habe ich mich ja dann mit ihren speziellen Fähigkeiten und Begabungen auseinandergesetzt und habe mir da eben auch schon ordentlich Bläsuren eingehandelt. Ich weiß noch sehr genau, wie ich mal verzweifelt versucht habe, auch nur 2 Meter auf dem Einrad vorwärts zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf dem Einrad
gesessen habt. Nein, noch nie.
Und man denkt so, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht so schwer sein. Du musst doch 2 Meter auf diesem blöden Einrad fahren können. Ja? Ich hatte komplett blaue Schienbeine, weil ich mir ständig diese Pedalen wieder gegen die Schienbeine genommen habe und bin nicht vorwärts gekommen. Ja? Ich habe mal in einem Rennkanu gesessen, ja, okay. Diese ganz schmalen
Dinger,
ja, und alle standen auf diesem blöden Steg und haben sich totgelacht, ja, und ich bin in dieses Rennkanu, und dann habe ich mich da reingesetzt und dann habe ich mich mit einer Hand am Steg festgehalten, ne, und dann hat der Trainer, so ein Berliner Trainer, Berliner Kanufahrer, gesagt, ne, also wenn du es nur schaffst, 5 Sekunden in dem Ding zu sitzen, ohne umzukippen, ne, dann Respekt, ne, und so, und dann war das aber wirklich so, in dem Moment, wo du die Hand vom Steg weggenommen hast, lag ich sofort auf der Seite und ich bin raus aus dem Wasser, wieder rein in das Kanu. Ich weiß nicht, wie oft ich das versucht habe. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht so ein bisschen so wegschieben vom Steg, dass man quasi so ein bisschen darauf gleiten kann. Ja? Es war nicht daran zu denken. Also ich habe es nicht im Ansatz geschafft und bin immer und immer wieder aufs Neue mit diesem Kanu umgekippt. Ja? Ich bin Rhönrad gefahren. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt.
Ein Klassiker in der Turnausbildung an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Das heißt, du hast auch Erfahrung gehabt.
Also ich bin natürlich etwas schlauer gewesen.
Jetzt
also damals zumindest schlauer.
Hast du einen Test gehabt?
Nee, besser. Besser. Ja. Am ersten Tag, den ich vor dieser Schule ja, in Köln-Müngersdorf vorgefahren bin, habe ich gedacht, was machen diese armen Menschen dort auf dem Freiplatz? Die übten für die Turnprüfung.
Okay.
Ja. Und ich habe gedacht, okay, das ist total unwürdig, was ihr da macht.
Das möchtest du also nicht.
Fußballer, ja, Kai, so Fußballer mit Bändern oder mit Gymnastikbällen, die dann eine Kür eingeübt haben. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, was macht ihr da?
Ja, und ja, Turnen, dann habe ich gleich gesagt, okay, kann man das abwählen? Man konnte es abwählen.
Aber jetzt ist die Frage, was musste man stattdessen machen?
Ja, das ist natürlich auch ganz toll.
Synchronschwimmen. Nee, genau.
Ja, so ähnlich, aber besser. Ja. Rhythmik-Tanz.
Oh,
auch ja. Interessant. Und zwar hat alles Grundkurs noch. Ja. Und zwar habe ich eine Kür mit zwei Tennisspielern und einem Fußballer.
Okay.
Ja. Balkantanz.
Okay.
Ja, Freunde, was bin ich froh, dass es damals noch keine Handys
gibt. Ich wollte gerade sagen, gibt es da Bilder von? Ja, aber die ganzen Sportstudenten, die sich dann da mit dem Turnen auseinandergesetzt haben, die wussten natürlich, dass sie irgendwann mit Ilona Gerling zu tun haben werden, die ja unsere Schiedsrichterin bei Klein gegen Groß seit vielen, vielen Jahren ist und über Jahre hinweg die Abteilung Turn- und Geräteturn auch an der Deutschen Sporthochschule in Köln, ja.
Ist dem Begriff Ralf?
Ja, aber wie gesagt, nie.
Kannst du das auch hören sagen?
Auch die nicht im Turnen waren, kennen Ilona Gerling. Ilona Gerling kennt man. Ja, und ich will noch ganz kurz erzählen, wie meine Rhönreiterfahrung zu Ende gegangen ist. Ne, nachdem ich also mehrfach versucht habe mit Eigenschwung und dann kommt dann irgendwann der Moment, dann sagst du, jetzt musst du dich ganz festmachen im Körper, ja, und damit du überhaupt diese, also wenn es über Kopf geht, ne, weil du musst dich ja hochdrücken und mit den Beinen festhalten, da war nicht dran zu denken. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so, pass auf, wir schieben dich jetzt an. Du hältst dich einfach fest und wir schieben dich an. Ne? Ich sag, okay, wenn es ein lustiges Bild wird, dann schieb mich mal an. So, dann haben die mich angeschoben und dann ging es über Kopf. Und dann habe ich plötzlich so Panik gekriegt, weil ich gedacht habe, ich stürze in dem Ding runter, dass ich gedacht habe, ich muss umgreifen.
Oh Gott.
Und habe dann auch umgegriffen.
Nicht außen gegriffen, oder?
Und habe aber dann von diesem, habe dann an das Rohr gegriffen. Und das war aber genau dann der Punkt, wo das Rad quasi über Kopf ging und bin ich mir über meine eigenen Finger gekommen.
Oh Gott.
Möchte nur noch mal darauf hinweisen, ja. Ja. Und jetzt schaffe ich einen wunderbaren Übergang noch zu einem anderen Thema, weil das ist wahrscheinlich dann tatsächlich die härteste Verletzung gewesen, die daraus resultiert ist. Ich war dann mit einem Mädchen, mit Charlotte, damals 10 Jahre alt, die wirklich ein wirklicher Crack auf dem Skateboard ist, war ich Skateboarden.
Ja.
In einem sogenannten Pump Track, ne? Also so eine Hügelstrecke, wo man einfach drüber fährt und immer wieder Schwung holt, ja, wenn man durch die Hügeltäler fährt und so quasi über die Runde fahren kann. Und das wollte ich natürlich auch ausprobieren und dann hatte ich so mehrere Versuche und war sehr vorsichtig und da bin ich irgendwann ganz stolz über den ersten Hügel drüber gefahren und war aber so stolz, dass ich mich nicht mehr auf den zweiten Hügel konzentriert habe, bin den noch nach oben gefahren, hatte aber nicht genug Schwung und bin einfach zurückgerollt und dann ist mir dieser ganz typische Skateboardsturz passiert. Ich bin halt so Skateboard nach vorne weggeflippt, ich nach hinten und bin halt so nach hinten gefallen und bin auf den Ellenbogen geschlagen und habe dabei aber eben so einen Schlag in die Schulter gekriegt. Und nicht nur, dass ich mir einen Schleimbeutel am Ellenbogen zerrissen habe, das war dann schon nebensächlich. Ich habe mir dabei halt einfach die Supraspinatussehne in der Schulter um 80% weggerissen. Und das hat mich ehrlich gesagt lange verfolgt. Ja, weil das ist so eine Verletzung, die wird halt nicht einfach wieder von alleine gut.
Ja, aber wenn man natürlich einen olympischen Traum hat und den verwirklichen will, ja,
man muss gucken, was gibt's für das Ding.
Ja, Skateboarden zum ersten Mal olympisch,
absolut.
Ja, also auch ja eine Kulturveränderung, neben Surfen auch das erste Mal in diesem Jahr.
Falls die ARD noch einen Experten für Skateboard braucht, wir könnten Kai als Experten nach Tokio oder.
Also ich sag mal so, Charlotte ist sicherlich auch, die ist ja heute noch dabei und das wusste ich bis dato auch nicht. Bei den Skateboardern gibt es ja keine Altersklasse. Also da fährst du quasi mit 10 Jahren schon bei der Deutschen Meisterschaft mit älteren, erwachsenen Frauen zusammen.
Okay, spannend.
Also da gibt es keine Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sondern die fahren alle zusammen. Da geht es einfach nur darum, wie gut du es kannst und was du drauf hast. Und von daher würde ich sogar sagen, da könnten wir sie irgendwann mal wiedersehen.
Spannend.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie der Quali-Stand im Moment ist, aber es ist eine sehr, sehr junge Menschen, die da jedenfalls in diesem Quali-Modus unterwegs sind. Da ist ja immer die Frage, ja, ab wann gehe ich eigentlich zu den Olympischen Spielen oder zu den Youth Olympic Games? Ja? Mhm. Das ist ja immer so eine Frage, war ja beim Turnen auch die Frage,
stimmt,
beim Schwimmen auch die Frage.
Wie alt muss man sein?
Genau, ne? Wie alt muss man sein? 14 ist da eigentlich die Altersgrenze. Ist aber im Skateboarden tatsächlich, glaube ich, aufgehoben. Also da kann man tatsächlich jünger hin. Mhm. Ja, aber ja, sind die Sportarten, die dann jetzt auch Dinge verändern. Ja? Aber wenn wir bei Verändern sind, du hast ja dann doch jetzt wieder eine andere Challenge angenommen, trotz deiner Schulterverletzung. Ja,
oder vielleicht auch deshalb.
Gerade deswegen. Ja. Also ich glaube, da kamen viele Sachen zusammen. Ne? Also ich hatte dann im Sommer 2019 bin ich an der Schulter operiert worden. Habe dann danach 7 Wochen Ruhigstellung, Arme aus der Schlinge, habe den Arm gerade noch 20 Zentimeter vom Körper wegbewegen können. 9 Monate Reha gemacht danach. Wirklich, es dauert so ewig lange, bis der Arm wieder oben ist, bis der Arm wieder voll einsatzfähig ist, bis du wirklich wieder belasten kannst. Man sagt ja auch von der Heilung, ne, dauert das 9 Monate bis 12 Monate, bis die Volllast wieder da ist, bis das halt so verwachsen ist, dass du dich halt wirklich wieder irgendwo ranhängen kannst und so weiter. Das habe ich dann wirklich mit viel Motivation durchgezogen, weil ich mir gesagt habe, ich bin zu jung, als dass ich jetzt also so eine immobile Schulter habe, und ich möchte ja auch alle möglichen Sportarten wieder machen. Und ich glaube, das war auch ein Mitgrund, dass ich dann auch vergangenes Jahr im Frühjahr schon mit einer sehr guten Physis so in diese erste Zeit des Lockdowns gestartet bin, weil ich einfach aus der Reha rauskam und eine gute Athletik hatte und ja, einfach auch eine gute Kondition hatte. Und das alles hat sich da dann so ein bisschen eben auch entladen. Und Ende vergangenen Jahres kam dann eine, wie das manchmal so ist, spontane Geschichte. Ich war in Hamburg bei einem Podcast zu Gast, und wir kamen über Umwege aufs Thema Klimmzüge, und Philipp Westermeier, mit dem ich den Podcast aufgenommen hatte, konnte jetzt nicht so sehr mit seinen Laufzeiten brillieren, aber dafür umso mehr mit seinen Klimmzug-Skills. Und da musste ich dann gestehen, also Philipp musste sagen, Klimmzüge waren einfach nie mein Ding. Ja, schon in der Schule nicht. Also alles, was Beine waren, war ich super. Ja, ich konnte super werfen. Auch das ging super. Aber wenn es darum ging, sich irgendwo hochzuziehen oder wirklich, also im Sinne von Seilklettern oder so, oder Kletterstange, sowas gab es ja auch noch. Das war irgendwie nicht so mein Ding. Also da fehlt es mir im Oberkörper an Kraft, wahrscheinlich auch im Rücken an Kraft. Und dann habe ich gesagt, okay, aber das ist vielleicht jetzt ein guter Anlass, dieses Thema mal anzugehen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich setze mir selber zum Ziel, ich fange Anfang Januar, also diesen Jahres, fange ich an zu trainieren. Und mein Ziel ist es, innerhalb von 3 Monaten, also bis Ende März, 10 Klimmzüge zu schaffen.
10 saubere Klimmzüge.
10 saubere Klimmzüge, also die echten, die richtigen. Ne? Obergriff, breit gegriffen, also nicht nichts gegen Chin-Ups, aber echte Klimmzüge sind im Obergriff und breit gegriffen. Und dann haben so ein paar Leute so, ja, du bist jetzt bei gerade so mit Mühe 1,5. Ne? Und von 1,5 auf 10, also 5 wären schon super, ja. Aber 10 Klimmzüge sind richtig hart. Ja, und dann habe ich angefangen zu trainieren, und dann habe ich wirklich über 3 Monate 5-mal die Woche 2 Stunden trainiert, und nicht nur das, sondern ich habe auch sehr speziell anders neu gegessen, weil ich von der Grundvoraussetzung dann doch eher auch Läufertyp bin und damit jemand, der eben auch sehr schnell und sehr gut verbrennt, und von der, also Gewichtszunahme, Muskelaufbau jetzt nicht zu meinen absoluten Grundeigenschaften gehört. Ja, und das war eine verrückte Geschichte, muss ich sagen.
Aber you made it, ja?
Ich habe es geschafft, Und zwar wirklich, ich habe dann am 30. März habe ich dann sozusagen ein Update-Video gemacht. Das hatte ich auch vorher immer gesagt. Ich mache dann Ende März mache ich ein Video. Und an diesem 30. März, nach einer Deload-Woche, habe ich das allererste Mal 10 Klimmzüge geschafft. Also ich war vorher, war Max wirklich so 8, also der 9. war schon nicht mehr richtig da, bin ich nicht mehr mit dem Kinn wirklich drüber gekommen. Und da habe ich es zum ersten Mal geschafft. Aber frag nicht, also es gab so viele Veränderungen, aber es war eine wirklich mega spannende Reise. Ich habe, ich glaube, 7 Kilo zugenommen jetzt in der Zeit. Ich habe dafür aber 2% Körperfett verloren. Ich habe komplett clean gegessen. Ich habe 2021 noch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe noch keinen Burger gegessen, keinen Döner gegessen, keine Pizza gegessen, keine Pasta gegessen, keine Pommes gegessen. Es gab Geflügel, Fisch, Kartoffeln, Reis, Gemüse, Salat.
All die schönen Dinge des Lebens hat er Porridge entsagt.
Richtig, also
aber wenn man mal da drin ist, und das muss man, das ist ja wirklich so, also 5 Tage die Woche 2 Stunden zu trainieren mit hoher Intensität, das ist eine Aufgabe, ja, und irgendwann nimmst du das aber an und dann bist du drin in diesem Modus und dann sagst du dir, ich trainiere doch jetzt nicht 5-mal die Woche 2 Stunden und gehe dann abends nach Hause und esse einen Bacon Cheeseburger, ne? Das wäre blöd, ne? Also dann ordnet man wirklich auch alles diesem Ziel unter.
Und also nicht jeden Abend, aber man kann das machen.
Nein. Ich bin ja auch über Jahre hinweg, also ich meine, ich liebe gute Burger.
Ich wollte gerade sagen, wer Kai auf Instagram folgt, wird ja, eigentlich wissen, liebe, dass er gerne einen guten Burger isst.
Ich weiß, wo es den besten Burger gibt, ich weiß, wo es den besten Döner gibt.
Absolut.
Also, frag mich, ne? Also das kann ich dir alles beantworten. Und das Tolle war ja auch, ich habe über 10 Jahre und länger, glaube ich, immer 80 Kilo plus minus ein Kilo gewogen und musste eigentlich nichts dafür tun, ne? Und konnte essen, was ich wollte. Aber um Gewicht zuzunehmen, ne, um aufzubauen, um Muskelmasse aufzubauen, war es dann plötzlich doch so, wenn ich da ins intensive Training gehe, dann weiß ich, wenn ich da nicht speziell esse, dann passiert das Gegenteil, dann nehme ich nämlich ab. Ja, was paradox klingt, aber es ist einfach so. Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht.
Ja, dieses Forcieren des Krafttrainings, Philipp, musst du ja auch machen, ja, weil du keine Wahl hattest.
In dem Fall ja.
Weil du keine Wade mehr hattest.
Also die Wade war inexistent. Ja,
aber du durftest auch Oberkörperkraft machen, ne? Habe ich nicht auch schon bei Klimmzügen gesehen?
Sicherlich nicht. da würde bei mir wahrscheinlich mit Mühe und Not auch anderthalb werden vielleicht möglich. Du hast
an irgendwas drangehangen, ich bin ganz sicher. Aber das kann natürlich auch sein, dass du an was drangehangen
bist. Ja, ich wollte gerade sagen, das sah wahrscheinlich so aus, dass ich hing irgendwo in den Seilen, hing ich wahrscheinlich. Nein, sagen wir mal so, das ist natürlich auch spannend, aber Krafttraining für Marathonläufer ist natürlich jetzt eher weniger auf Muskelaufbau ausgerichtet, denn natürlich ist es bei uns so, für 42 Kilometer müssen wir natürlich, das ist ja rein physikalisch leicht zu erklären, dieses Gewicht, was wir nun haben, ja auch über diese Distanz bewegen, und Muskelmasse muss man natürlich auch mit Sauerstoff versorgen. Das heißt nicht, dass Krafttraining für Läufer nicht auch wichtig ist. Natürlich kann man da auch an der Laufökonomie arbeiten. Man kann natürlich auch auf jeden Fall an der Stabilität arbeiten. Darf man auch nicht unterschätzen. Man fängt ja bis zu 5- oder 6-fache des Körpergewichts pro Schritt ab. Kann man sich dann schon überlegen, wenn man in der Woche 3-mal läuft, 4-mal läuft, 5-mal läuft, was das natürlich auch für den Körper bedeutet. Also da ist Krafttraining mit Sicherheit wichtig, in meinem Falle sowieso aufgrund der Reha-Geschichte. Kai hat es ja gesagt, andere Baustelle, nicht die Wade, aber Schulter, also gerade im Anschluss an Verletzungen auf jeden Fall unerlässlich, um eine volle Belastbarkeit auch wieder erreichen zu können.
Und die Wade ist ein fieser Muskel, der brauchte richtig lange.
Ne? Also bei mir ist es immer noch nicht komplett symmetrisch wiederhergestellt. Das ist eigentlich.
Du musst das mit dem Alkohol und den Burgern
wechseln. Ich wollte sagen, bei mir wird es mit dem Wein ist das Problem. Ich muss mein Wein vielleicht ein bisschen killen wahrscheinlich. Aber nee, Fun Fact ist, was ich noch bei Kai, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil das war spannend zuzuhören, aber da wollte ich noch kurz einhaken gerade eben. Das war nämlich sehr spannend, weil vorher hat er erzählt, beim Laufen, ich würde ihn als Genussläufer jetzt mal definieren, schon mit Anspruch, auch mit Leistungsanspruch, aber Genussläufer, aber alles, was er über das Krafttraining gerade erzählt hat, was wahrscheinlich auch damit verbunden ist, dass er natürlich sich ein Ziel gesetzt hat, was er erreichen wollte, das klang sehr leistungssportlich, das klang hochprofessionell. Ich weiß, dass du mit verschiedenen Krafttrainern zusammengearbeitet hattest, Ernährung konsequent gemacht, 5-mal die Woche 2 Stunden, das müsst ihr euch mal reinziehen,
Leute. Ich glaube, das lag aber vor allen Dingen daran, weil ich schon auch wusste, dass ich mir ein sehr hohes Ziel gesetzt habe.
Ne? Aber
und irgendwie nach 3 Monaten dann rauszugehen und zu sagen, ja Freunde, ich habe jetzt ein bisschen trainiert und ich kann jetzt 5 Klimmzüge.
Du wolltest schon all in gehen.
Das ist irgendwie wie Halbmarathon laufen.
Der ist natürlich sehr gut.
Und da wollte ich schon wirklich all in gehen. Und das verfolge ich dann schon auch. Ich glaube, da wollte ich auch sicherlich wirklich nochmal von mir selber wissen, was geht.
Da ist ja auch.
Also diese Erfahrung, ne, dass du jetzt sagst, also mein Körper macht diese Art Training und diese hohe Intensität überhaupt mit und ist bereit, das eben auch zu ertragen. Und auch da habe ich natürlich viel Spannendes und Neues so gemerkt. Ich weiß zum Beispiel heute, dass ich überhaupt nicht zum Muskelkater neige. Ja, also wir haben viele, viele Trainingssessions gehabt, ne, die für mich auch eher ungewohnt waren und wo wir wirklich reingehauen haben und wo ich dann am nächsten Morgen immer so besorgte Nachrichten meiner Trainer bekam und so... wie geht's dir heute so? Ist alles okay? Weil die wahrscheinlich gedacht haben, ich schreibe dann so, ja, ich bin nur mit ganz großer Mühe überhaupt aus dem Bett gekommen und ich weiß gar nicht, wie ich durch den Tag komme. Und ich musste dann immer sagen, nee, alles gut, alles super. Ja, und
das sind die dankbarsten Athleten für Trainer auch.
Ja, also das ist eigentlich bis heute so. Selbst wenn ich jetzt mal eine krasse, wir haben gestern wirklich eine krasse Klimmzugeinheit gemacht, gemacht.
Auf die wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen.
Und es ist jetzt also überhaupt nicht so, dass ich jetzt heute Morgen irgendwie meine Frau dann bitten musste, mir die Haare zu waschen, weil ich die
Arme nicht mehr hochgebracht habe.
Also ich würde... Also erstmal bist du natürlich gesegnet, wenn du das nicht hast. Ich kriege ganz schlimm
Muskelkater. Also ich kenne Muskelkater auch.
Intensiven Belastungen, also richtig, richtig fiese Nummer. Aber ich würde auch tippen, dass das eine Menge mit der Ernährungsroutine zu tun hat.
Stimmt, gut.
Ja, weil sehr gut. Das natürlich gerade Entzündungsprozesse und so, also diese klassischen Muskelkaterschmerzen sind ja eigentlich Mikroverletzungen in der Muskelstruktur. Ja, aber da sind auch immer entzündliche Prozesse dabei und so, also gerade dann, wenn es halt wieder repariert werden muss. Das spielt da natürlich mit so einer Ernährung schon eine große Rolle. Da kann man schon richtig dagegen halten. Ne?
Ich wollte noch kurz, weil ich gestern auf Instagram tatsächlich auch bei keiner Story gesehen habe und weil wir off-record auch drüber gesprochen hatten, noch auf eine, finde ich, spannende Begebenheit zu sprechen kommen. Also wie gesagt, Kai Ende März hat seine Challenge durchgezogen, 10 Klimmzüge erfolgreich absolviert. In der Zwischenzeit mit Sicherheit das Training jetzt auch nicht komplett eingestellt, aber vielleicht manchmal ist er nach so einem Ziel erreicht auch so ein bisschen die Luft vielleicht raus oder man testet es ja nicht sofort wieder wahrscheinlich.
Also, ja, doch, klar testet man es natürlich wieder, weil man ja denkt, 10 Klimmzüge ist dann das neue Normal.
Ah, okay, ja.
Also ich kann, das ist total interessant, also ich kann dann berichten, also ich habe an dem 30. März die 10 das erste Mal geschafft. In derselben Woche, 3 Tage später, habe ich sie noch einmal geschafft.
Okay.
Und dann aber 2,5 Wochen nicht mehr. Mhm. Ja, also da waren 9 so das absolute Max, aber schon, das war schon mit großer Anstrengung. Und dann war ich schon so ein bisschen so, warum fällt mir das jetzt so schwer? Warum schaffe ich die 10 jetzt nicht mehr? Und hat Felix, mein Coach hier in München, das ist völlig normal. Du hast jetzt einen Leistungspeak erreicht, ne? So, und da bist du jetzt einmal oben angekommen. Ja, jetzt geht es ein bisschen bergab, aber du merkst ja schon, dadurch, dass du dich jetzt bei 9 einpendelst, also 9 ist quasi der neue Trainingsstand, ne? Das ist jetzt die Basis, auf der wir jetzt sozusagen den nächsten Anlauf nehmen. Ne? Und er rechnet immer in knapp 5 bis 6 Wochen Trainingszyklus. Das heißt, auf diesem Niveau trainierst du jetzt die nächsten 5, 6 Wochen, dann kommt am Ende dieses Zyklus eine Woche Deload und dann wirst du sehen, dass du nach dieser Deload-Woche wirst du wahrscheinlich 11 oder 12 schaffen und danach ist 10 das neue Normal. Ne? Und das sind natürlich auch interessante Dinge, die man da erfährt und die man A, über sich selber erfährt, aber B, natürlich eben auch über Trainingssteuerung im Allgemeinen. Ne? Und gestern war nun völlig... also zufällig und gar nicht geplant, irgendwie ein verrückter Tag, kann ja auch mal sein, man fühlt sich besonders gut, ich hatte das Gefühl, ich habe 3 Tage sehr gut geschlafen und Leistungsfähigkeit war sicherlich bei 100% oder sogar knapp drüber. Und dann habe ich also den ersten Satz gemacht und habe die 10 geschafft. Der 10. war auch mit Mühe, aber er war okay, also da musste ich nicht irgendwie den Hals allzu lang machen. Okay, dann haben wir gesagt, mal schauen, was im 2. und 3. weil wir machen dann ja immer 3 Sätze, 3 bis 4 Minuten Pause zwischen den Sätzen, habe ich den 2. Satz gemacht, da habe ich nochmal 10 geschafft. Ja? Und das war das allererste Mal, dass ich 2x10 hintereinander geschafft habe und der 10. im 2. Satz war eigentlich deutlich besser und einfacher als der 10. im 1. Satz. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist natürlich spannend, mal gucken, wie hoch jetzt der Leistungsabfall im 3. Satz ist, nachdem du 2x10 hintereinander gemacht hast. Und dann habe ich den 3. Satz gemacht und habe ich 11 geschafft. Das erste Mal überhaupt 11 geschafft. Im 3. Satz, völlig, völlig verrückt. Ja, und da war ich natürlich selber total geflasht.
Aber du warst noch nicht zufrieden.
Ich war noch nicht zufrieden, dann habe ich so völlig, na, wie das so ist, jugendlicher Übermut, dann habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir einen vierten Satz, ne? mal gucken, wie viel noch drin ist. Und dann habe ich noch einen 4. Satz gemacht, dann habe ich nochmal 9 gemacht. Ja,
auch kein Abfall,
ne? Also, du hast am Ende, hast du dann 40 Klimmzüge gemacht. Ja. Ne? Und wenn ich dann zurückdenke, 3,5 Monate zurück, Anfang Januar, wo ich mit Mühe so 1,5, dann ist das irgendwie auch für mich selber eine total verrückte
Geschichte. Surreal, ne? Jetzt stell dir mal vor, du würdest das beim Laufen machen, ja, also das wäre...
Da reden wir bald über 40 Minuten. Da
müssen wir über 45 Minuten gar nicht reden, ja.
Wobei ich natürlich in Bezug aufs Laufen natürlich auch da von sehr spannenden Erfahrungen berichten kann, denn das mehr an Kraft, das mehr an Gewicht, das mehr an Muskelmasse hat sich natürlich auch im Laufen gezeigt.
Ne? Und zwar nicht, wie jetzt vielleicht einer oder andere denkt, mehr Masse negativ, sondern...
Ja, es war am Anfang so, ich habe ja dann irgendwann so nach 6 Wochen, sag mal so 2 Kilo hatte ich dann mehr als vorher und hatte mein Laufpensum aber auch komplett reduziert, ne? Weil mein Ziel war ja, Masse aufzubauen und zuzunehmen. Und wenn ich da natürlich noch 2-3 Mal die Woche laufe, dann ist das alles gleich wieder futsch. Also habe ich mein Laufpensum auf einmal die Woche reduziert und bin da so einen guten 10 Kilometer Lauf dann gelaufen. Und als ich dann so nach 6 Wochen so 2 Kilometer hatte, da habe ich beim Laufen dann plötzlich erstmal gedacht so, oh, ja, also ich glaube, die Gewichtsweste, die lasse ich morgen aber weg. Ne? Also die muss nicht jeden Tag sein, ne? Also die brauche ich nicht immer. Und habe so richtig so, wo ist denn eigentlich, na, wir reden dann immer noch eigentlich von guten Durchschnittszeiten, aber ich habe schon gemerkt, dass also über 45 Minuten auf 10 Kilometer müssen wir jetzt erstmal lange nicht reden. Und jetzt habe ich sogar ja mittlerweile noch deutlich mehr zugenommen, aber ich merke jetzt, dass sich mein Laufstil natürlich auch komplett verändert hat. Ich laufe mit viel mehr Kraft. Mhm. Ne? Also ich habe wahrscheinlich auch einen anderen Rhythmus jetzt gefunden und dementsprechend kann ich das jetzt im Grunde neu angehen. Ne? Ja. Also das mehr an Kraft ist jetzt auf Strecken, die ich laufe, also maximal Halbmarathon, ist es jetzt nicht ganz abträglich.
Also, falls ihr Kai wieder im ersten sehen werdet, so ein smarter Anzug verzeichnet ja, ne? Das macht halt schon lang, ja. Also Kai sieht schon sehr gut trainiert aus. Er ist absolut noch nicht ganz bei Tim Wiese
angelangt. Kurz davor.
Da will ich auch nicht hin. Also das ist jetzt so ein wichtiger Punkt jetzt. Also ich habe jetzt eigentlich, also ich möchte mich so gerne bei 85 Kilo einpendeln, das wäre super.
Passen die Anzüge denn noch, Kai?
Ja, das ist ein gutes Thema.
ich habe so nichts ist schlimmer als spacksitzende, sehr gute Anzüge. Ja, das ist furchtbar.
Es ist leider wirklich so. Also ich habe jetzt über die Jahre, ne, ich habe ja einen sehr guten qualitativ hochwertigen Herren aus
Metzingen. Du darfst den gerne sagen, wir sind
Metzingen.
Ich wollte gerade sagen, wir sind markenoffen hier.
Ich habe seit mittlerweile 23 Jahren mit Hugo Boss zusammen, das ist mein längster und ältester Partner. Und insofern habe ich also über die Jahre, muss man sagen, so, das ist jetzt nicht das Volumen eines Jahres, aber ich habe in meiner Garderobe in Hamburg, glaube ich, so 60, 65 Anzüge hängen.
Passen mir alle nicht mehr.
Ach, um Gottes Willen.
Und zwar nicht mal im Ansatz. Hosen sind alle fein, ja, aber die Sakkos sieht halt wirklich so aus, als ob ich irgendwas von der Konfirmation
aufträge.
Also wirklich
wenn die Knöpfe so leicht schon rausflippen wollen.
Ja. Die sind halt alle auf Maß gemacht, klar. Ne? Und das geht bei größerer Schulterbreite und erstmals im Leben vorhandener Brustmuskulatur funktioniert der vorhandene Schnitt halt überhaupt nicht mehr. Dementsprechend.
Ja, aber du gehst ja jetzt, wollte ich noch sagen, übrigens bei der Eingangsprüfung zum Sportstudio, Studium, ja, da muss man auch Klimmzüge machen.
Okay.
Ja, also ich musste das damals nicht, weil zu dem Zeitpunkt gab es sowas noch nicht, ne, weil ich ja noch im letzten Jahrhundert
da eingetreten bin.
Ja.
Verstehe.
Da muss man 3 Klimmzüge machen. Ja, nur mal als Einordnung, ja, weil viele würden denken, ja, 10 Klimmzüge, Mann, ich kann nur 10 Klimmzüge. Also 10 richtige Klimmzüge, wie Kai das beschrieben hat, ist nicht Pillepalle.
Also mir hat letztlich jemand geschrieben, dass man bei der Eignungsprüfung für die GSG 9 muss man 10 Klimmzüge machen.
Das sind mal ganz andere Perspektiven.
Ja, also das war genau meine Antwort.
Jetzt weiß ich, wo du hin
willst.
Hey,
neue Jobperspektive. Man weiß ja nie, wie es läuft.
Aber das ist schon. Aber einen Tag bei der GSG 9 würde ich mir angucken
auf deinem YouTube-Kanal. Oh, das wäre schwer. Das wird wahrscheinlich schwer mit Filmen und so, aber das wäre eine spannende Geschichte. Ja.
Ja, aber das ist, ja.
Und jetzt kommt ja am Wochenende das nächste Ding, da nützen die Klimmzüge nicht so viel, ja, aber ja auch ein großes Projekt, ein weltweites Projekt, vor allen Dingen auch eine Aktion, die du mit viel Leidenschaft und Herz verfolgst, ja, Wings for Life Run, haben wir vorhin schon gesagt. Was machst du da? Was steht an und was machst du denn selber dann auf der Straße?
Ja, da bin ich gespannt. Also wenn die Folge läuft, bin ich gerade dann im Deload. Dann habe ich quasi eine Erholungswoche. Da trainiere ich dann so mit 60-70% und gehe dann am Sonntag mit ganz neuer Power dann an den Start. Und Wings for Life, wäre das Wings for Life World Run? Ich nehme mal fast an, dass nahezu alle Hörer eures Podcasts das kennen.
Aber erklär's
Man läuft für den guten Zweck. Die Wings for Life Stiftung engagiert sich für die Rückenmarksforschung. Es geht um die Menschen, die querschnittsgelähmt sind, anderartige Wirbelsäulenverletzungen haben. Also wir laufen für die, die nicht laufen können. Das ist der Claim. Jeder kann sich da anmelden. Das kostet 20 Euro Startgebühr. Diese 20 Euro gehen komplett an die Wings for Life Stiftung. Und dann läuft man natürlich, wie das aktuell natürlich so ist, virtuell über die App. Und die ist wirklich klasse, muss ich sagen. Funktioniert hervorragend, technisch toll, unterstützt einen auch während des Laufs toll. Und die Idee des Ganzen ist, jeder läuft, solange er möchte, soweit er kann oder bis das sogenannte Catcher-Car ihn eingeholt hat. Also wenn der Lauf physisch stattfindet, dann startet das Catcher-Car eine halbe Stunde nach dem Läuferfeld und startet immer mit einer konstanten Geschwindigkeit und Kilometer für Kilometer erhöht das Catcher-Car die Geschwindigkeit. Ist sozusagen die sich bewegende Ziellinie, die hinter dir herkommt. Also wenn das Catcher-Car bei dir ist, ist das Rennen für dich vorbei. Und das Ganze passiert jetzt eben virtuell. Also der Start ist am Sonntag um 13 Uhr deutscher Zeit, aber zeitgleich starten alle Läuferinnen und Läufer auf der ganzen Welt. Und dann hörst du über die App halt immer, das Catcher-Car ist noch 3 Kilometer hinter dir. Es läuft super für dich. Gib vielleicht noch ein bisschen Gas. Und, und dann kann man aber auch selber entscheiden. Also ich habe mir zum Beispiel einen Halbmarathon jetzt vorgenommen für Sonntag. Das erste Mal wieder, mir eine schöne Strecke rausgesucht hier in München und dann mal gucken auch, was da so für eine Zeit bei rauskommt. Also bin ich selber sehr gespannt.
Kai hat ja auch ein eigenes Team, denn genau, es gibt ein paar, ja, ich sag mal, Botschafter, wenn man so will, die auch quasi eigene Teams, wie so eine Art Wings for Life Laufclub, wenn man so will, gegründet haben. Man kann sich also nicht nur für den Wings for Life World Run anmelden, sondern auch so einem Team beitreten, weil da gibt es am Ende dann eine Gesamtauswertung der gelaufenen Kilometer und ihr könnt euch auch gerne für Kais Team natürlich noch anmelden, denn wenn unsere Folge heute online geht, dann habt ihr noch 2 Tage Zeit, absolut, euren sonntäglichen Longrun, den ihr wahrscheinlich ohnehin schon macht, natürlich gerne auch für die gute Sache
zu nutzen. Also auch wenn ihr schon für den Wings for Life World Run angemeldet seid, dann könnt ihr euch immer noch für ein Team entscheiden. Also es gibt ja auch ganz viele Menschen, die laufen den einfach für sich und so und sind gar nicht Teil eines Teams. Aber der Wings for Life World Run hat verschiedene Partner und diese Partner haben dann wiederum mit Botschaftern gemeinsam ein Team. Mein Team ist Audi X Ehrenpflaume, also Ehrenpflaume, so wie mein YouTube-Kanal heißt. Und da haben wir schon eine ganze Menge Leute versammelt. Aber wir freuen uns über jeden, der noch dazukommt, weil wir wollen natürlich gucken, wo stehen wir am Ende in der weltweiten Rangliste. Also wie viel Kilometer hat das Team Audi X Ehrenpflaume zusammengebracht und wie schneiden wir da ab? Also ja, ich hoffe, dass du auch ein bisschen was beisteuern.
Ich wollte gerade sagen, Sonntag Longrun steht bei mir bestimmt auch an. Also da,
ja, aber Longrun, da bist du ja, er sagt ja immer Longrun, das ist ja unser kleines Battle, ne? Er sagt immer Longrun, aber er läuft ja kurz. Mhm. Er läuft zwar weit, aber er läuft ja kurz. Ja. Er läuft halt schnell, deshalb läuft er halt immer nur kurz. Das ist dann der Longrun.
30 Kilometer zählen bei Ralf, also meine 30 Kilometer zählen bei Ralf immer nicht als
Longrun. Nee, weil du bist ist ja 1,5 Stunden.
Ja, nicht ganz, aber ja. 1,75, sagen wir mal. Nee, das klingt hervorragend. Ich würde sagen, ich habe Sonntag noch nichts vor. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Ralf. Was sagt dein Triathlon-Trainingsplan?
Also der sagt auch lang laufen, der sagt dann auch noch lang nachfahren. Ja.
Ah, okay. Aber
das eine beißt ja das andere nicht.
Ja, und das Gute bei diesen virtuellen Läufen ist ja, man kann ja überall laufen, wo man gerade ist. Ne? Das ist ja nicht an einen bestimmten Ort geknüpft, sondern man kann sich einfach die App runterladen und dann kann man da laufen, wo man ist. Wichtig eben ist wirklich nur, man muss 13 Uhr starten, weil da eben dann auch natürlich der Start des Catcher-Cars dann dran hängt.
Okay.
Also um 14 Uhr, dann ist es zu spät.
Ja, und um nur mal so ein bisschen den Anreiz noch zu steigern, es gibt ja andere prominente Sportlerinnen und Sportler, die auch ihre Teams um sich scharen. Ja, Felix Neureuther, ja. Ist selbst jetzt auch nicht der begnadete Läufer, aber hat eine Menge ja, Leute um sich geschart. Florian Neuschwander ist natürlich einer, der ja, nicht nur im individuellen
aber muss Vergleich, einmal kurz reingehen, ja, wenn ihr in einem Team sein wollt, wo der Team-Captain auch mitläuft, ne, dann solltet ihr natürlich nicht zu Felix ins Team gehen. Dann müsst ihr natürlich unbedingt zu mir ins Team kommen. Ne? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Felix am also 5 Kilometer vielleicht, ne? Also und dann den Berg runter, und so wie er es halt gewöhnt ist.
Und du meinst, dann kommt das Ketchup-Car schon. Ja, aber Florian Neuschwander hat natürlich auch eine sehr, sehr große Community aus seinem Bereich Ultra-Running und Long-Distance-Running, Trail-Running und so weiter. Aber ja auch einer, der individuell weltweit gesehen oft in den Top Ten mitspielt.
Aber da geht man wiederum mit 30 Kilometern dann unter. Das ist ja auch nicht schön. Ne? Also wenn du dann 30 Kilometer Lauf beisteuerst bei Flo, ne, dann wird das da gar nicht wahrgenommen.
Das ist der 30 Kilometer Lauf im Team von Florian Neuschwander. Das ist praktisch der Halbmarathon sozusagen für ihn sozusagen im Vergleich. Das macht natürlich schon am meisten Sinn bei Kai im Team.
Ja.
Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe gar keinen Blick aufs Aufnahmegerät, aber ich gehe fast davon aus, dass wir natürlich weit über der üblichen 1,5 Stunden sind, aber es war auch fast nicht anders zu erwarten. Kai, vielen Dank dir schon mal für deine Zeit. Sehr gerne. Also, dass das so spontan auch in München geklappt hat, dass du hier auch eine coole Location für unsere Aufnahme ausgesucht hast. Die werdet ihr vermutlich auf dem ein oder anderen Foto später, was wir dann ja auch noch ausspielen werden, auch sehen können.
Mhm. Ja, und ich würde sagen, am Sonntag nicht nur laufen für die gute Aktion, sondern wir würden uns über Geburtstagsfotos freuen. Ja,
absolut.
Weil wir sind ja jetzt ein Jahr alt.
Ja.
Ja, aber bitte, ne, denkt dran, einjährige, ja, also simple Geschenke. Ja, es reicht auch, wenn ihr auf unsere in unser Andenken ein Eis esst.
Auch das ist für uns in Ordnung.
Burger, Kai.
Ja, guten Burger. Für die treue Gefolgschaft auf jeden Fall. Schon mal vielen Dank. Wir hätten, glaube ich, vor einem Jahr, als wir begonnen haben, jetzt nicht unbedingt erwartet, dass es so schnell so viele Leute werden, die jede Woche hier reinhören. Und das macht uns sehr, sehr viel Spaß. Hat sicherlich auch großen Anteil daran, dass wir das, glaube ich, auch so konsequent durchgezogen haben, auch wenn es nicht immer, wir haben es vorher schon gesagt, nicht immer ganz einfach war, das mit unseren Termin- und Trainingsplänen unter einen Hut zu bringen. Ralf, vielen Dank dir, letztlich auch, dass du damals Bock hattest mitzumachen. Also es war ja auch so eine halbe Schnapsidee, sag ich mal, so eine Corona-Schnapsidee, einfach irgendwas Neues zu machen. Aber
wir haben ja irgendwann schon mal darüber gesprochen, wir hatten ja beide irgendwie die Idee, völlig unabhängig voneinander. Ich habe da schon mal so ein kleines Projekt gestartet und dann hatte ich ja durch meine Krankheitsgeschichte andere Dinge im Kopf.
Ja.
Und dann habe ich deinen Post gesehen, ja, so findet man sich dann ja auch als ältere Menschen auf Social Media.
Instagram ist
der Place. Und zack waren wir die Bestzeit-Boys. Ja?
Ja.
Und jetzt kommentieren wir schon Marathonläufe.
Wer weiß, wo das noch alles hinführen soll.
Das ist der Wahnsinn. Ja. In dem Sinne, Kai, wir würden sagen, wenn wir dich, was sagen wir mal, 2 Monate unter unsere Fittiche nehmen, würdest du die 45 Minuten schaffen. Ja? Weil wenn ich jetzt höre, mit welcher gnadenlosen, konsequenten
Disziplin Haltung
die Klimmzug-Challenge verfolgt hast, ja, also Chapeau.
Aber dann werden wahrscheinlich die hart antrainierten Muskeln auch alle wieder weg.
Nee. Aber die Anzüge werden wieder passen.
Ja, genau. Also, ich verspreche, die alten Anzüge wieder.
Ja, genau. Ich verspreche, das war's nicht. Er wollte neue Anzüge.
Genau.
Ja,
das war's.
Ich verspreche, ich poste meine Challenge im Klimmzug machen.
Ja.
Ja, poste ich.
Ja. Was traust du dir zu?
9,5.
Okay.
Ich habe immer schon große Fresse gehabt, also 9,5.
Okay. Es ist ja tatsächlich so, es gibt ja Leute, die können einfach Klimmzüge. Also wenn die Grundvoraussetzungen da sind, dann ist das gar nicht so ein großes Ding. Aber gerade weil Klimmzüge auch so eine Disziplin sind, die jeder kennt, und entweder du hast immer ein Verhältnis dazu. Also entweder du sagst, ich bin Team Klimmzüge oder ich bin Team Nicht-Klimmzüge. Ne? Aber es gibt selten jemand so dazwischen. Und das ist das Spannende eben, glaube ich, auch daran gewesen, wo sich so viele Leute dann auch wiedergefunden haben und am Ende sagen, so krass, dass man das tatsächlich dann auch lernen kann. Ne? Also ich weiß jetzt auch, wie es geht. Also wenn jemand wissen will, wie man Klimmzüge erlernt, ich weiß jetzt, wie es geht.
Ich bin manchmal ein bisschen sozial auffällig. Ja. Ihr kennt ja so diese Untergänge unter Baugerüsten. Also viele Leute sagen ja, nicht drunter hergehen bringt Unglück. Mhm. Ja. Ich hänge mich dann schon mal da dran und mache Klimmzüge. Ja. Da gucken viele Menschen auf der Straße.
Ich kann es mir vorstellen.
Das ist etwas seltsam. Ja. Und meine Familie wechselt die Straße. Ja. Aber das reizt mich total.
Ja.
Ja. Deshalb, I want to know myself.
Aber mach ein Video davon.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und was ist das ganz Wichtige? Was habe ich gedacht? Das Allerwichtigste bei Klimmzügen?
Der Griff.
Ja, der Griff einmal, also der Obergriff, und dann in der Technik, ne, was nämlich ganz viele nicht machen, weil sie ja glauben, besonders schlau zu sein, die gehen gar nicht ganz runter in die gesamte Streckung, sondern bleiben immer in der leichten Beugung der Arme, weil sie ja denken, ah, wenn ich den Arm nicht ganz lang mache, dann ist der Weg wieder nach oben ja sehr viel kürzer. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ja, weil den Schwung holt man ja aus den ganz durchgestreckten Armen, den langen Armen, weil da zieht man ja dann wieder an.
Ja. Die nächste Challenge ist dann 10 Riesenfelgen. Ja.
Und das machen wir dann im nächsten Leben. Ja. Die hatten wir übrigens schon bei Klein gegen Groß.
Ja.
Ja, ja, liegt viele, viele Jahre zurück. Und der Valentin Zapf, der damals der Kleine war, ja, gehört mittlerweile selber
zu den sagen, besten großen Turnern.
Wer war denn der Groß damals?
Das war damals Philipp Boy.
Ah, okay. Ja. Ja.
Kennt man. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, nicht mehr aktiv, aber... Ja, ging unentschieden aus.
Ja. Oh, unentschieden ist natürlich auch eine schöne.
Unentschieden ist Sieg für den Erwachsenen.
Ja. Unentschieden ist natürlich bei unter 45 Minuten 45:00 will auch keiner haben. Nee.
Das wäre auch blöd.
Ja. Kai, ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht.
Genau, hat riesig
danke
viel
euch
Spaß
und
gemacht.
Viel Glück, viel Erfolg für die nächsten Jahre hier. Jetzt seid ihr aus den Windeln raus. Jetzt könnt ihr stehen. Ne? So langsam lernt er auch das Reden. Also,
ne? Gut, das Ganze jetzt. Philipp macht jede Woche wieder Spaß aufs Neue. Vielen Dank.
Geht mir genauso.
Vielen Dank, ihr Lieben zu Hause. Macht was aus dem Wochenende. Den Tipp für den Sonntag habt ihr
bekommen. Wings for Life World Run. In diesem Sinne,
bleibt uns gewogen. Ja. Tschüss.